At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich bin Katharina.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Zu unserer Mysterienfolge,
ja,
Verschwörungsfolge.
Ja, wobei heute tatsächlich ja eher im Zeichen so der Mysterien irgendwie liegt und weniger bei Verschwörungstheorien. Weil da hat uns irgendwie diesmal keine so gecatcht, dass wir da was machen wollten.
Ja, irgendwie nicht.
Ne. Vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Und ja, wir wollen auch gar nicht lang im Vorfeld schnacken. Ich meine, ihr habt ja im Titel jetzt schon gesehen, um welche Mysterien es heute gehen wird. Und wir möchten aber natürlich auch nochmal gern, weil ja die 110. Folge jetzt langsam näher rückt.
Stimmt.
Ja, dazu aufrufen, dass ihr gerne nach wie vor eure Erlebnisse, Geschichten mit dem Paranormalen, Ungewöhnlichen, ja, mit uns teilen könnt, sei es als E-Mail, Instagram-Nachricht, Sprachnachricht über WhatsApp. Ja, und ja, dass wir die dann in der 110. Folge besprechen.
Also für alle, die vielleicht jetzt neu eingeschaltet haben.
Stimmt, das kann ja auch passieren.
Das kann durchaus passieren, dass sich Leute die spätesten Folgen oder die neuesten Folgen anhören und sich dann rückwärts zurückarbeiten. Also unsere 10er-Folgen, immer die vollen 10 Folgen, die richten wir aus als Spezialfolgen. Das bedeutet, wir reden ausschließlich über eure erlebten Sachen. Das kann halt alles Mögliche sein, was, wo ihr denkt, dass es vielleicht auch irgendwie einen paranormalen Hintergrund hatte. Natürlich macht sich jeder seine eigenen Gedanken dazu. Wir besprechen das auch so, wie unser Konzept ist. Also wir lesen, wenn ihr uns schreibt, eure Geschichten vor. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, dann spielen wir diese ein.
Ja, dafür also, machen wir dann, falls ihr euch dafür entscheidet, kriegt ihr dann eine Handynummer von uns, wo ihr das dann hinschicken könnt. Dann müsst ihr nur so ein paar Dinge für die Rahmenbedingungen dieser Sprachnachricht beachten, dass wir die auch gut einspielen können. Und die werden euch dann natürlich aber von Katharina mitgeteilt.
Ja, und danach reden wir halt darüber, so wie wir das mit unseren selbst recherchierten Geschichten eben machen, genau, und teilen unsere Gedanken dazu. Das ist immer eine recht lange Folge.
Im Normalfall, ja.
Also von daher, ja, müsst ihr viel Geduld mitbringen oder auch viel Motivation, weiß ich nicht. Aber die meisten finden es halt wirklich auch super. Ich glaube, die Spezialfolgen sind unsere meistgehörten Folgen tatsächlich.
Ja,
und die kann man halt auch gut einteilen. Ne, man kann halt gut nach jeder Geschichte pausieren.
Richtig.
Weil die miteinander in der Regel nicht wirklich was zu tun haben.
Genau.
Und ineinander abgeschlossen sind. Ja. Dadurch, dass sie ja von einzelnen Personen unterschiedlich herkommen. Ja, so viel zu unseren Spezialfolgen. Heute unsere 5er-Folge, da haben wir seit ein paar Folgen, ich glaube 85 haben wir mit angefangen.
Ja, ich glaube auch.
Haben wir uns dazu entschieden.
Ja, 75 oder 85 haben wir angefangen.
In den 5er-Folgen so Verschwörungstheorien, ungeklärte Mysterien, also ein bisschen
was normalerweise zu nicht so in unseren Podcast eigentlich passt, aber wir uns trotzdem so dafür interessieren. Deswegen
genau,
haben wir gedacht, suchen wir uns eine Folge quasi aus, wo wir uns erlauben, diese Stippvisite in andere Felder machen zu können.
Diesen Exkurs.
Genau, diesen Exkurs. Und ja, heute ist wieder so eine Folge.
Sehr, sehr gut. Wir freuen uns auch. Wir haben viel vorbereitet. Diandra kommt gleich mal mit einer richtig fetten Story rum.
Ja.
Also von der Länge her. Ob sie fett ist vom Inhalt her, das gucken wir jetzt mal.
Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß und ich fange mit meiner Geschichte dann mal an.
Sehr gut.
Einer der wohl geheimnisvollsten Orte der USA befindet sich in Utah im Uinta Basin. Wenn man sich der Einfahrt des Grundstücks nähert, wird man von großen Stoppschildern, Informationen über Kameraüberwachung und skelettierten Kuhschädeln begrüßt. Gerüchte über UFOs und außerirdische Wesen kursieren schon seit Jahren in dieser Gegend, aber trotz der Geschichten wurden noch nie stichhaltige Beweise veröffentlicht, die zeigen, was dort wirklich vor sich geht. Die Skinwalker Ranch ist ein Zentrum für paranormale Aktivitäten und unerklärliche Phänomene. Der Ort ist sogar so bekannt, dass mehrere Bücher über ihn geschrieben wurden und er sogar Gegenstand einer Sendung des History Channel ist. Aber wie kam es dazu, dass dieses Stück Land im Osten Utahs weltweit bekannt wurde und wie viele der seltsamen Geschichten sind es wert, geglaubt zu werden? Die erste Frage ist leicht zu beantworten, aber die zweite Frage muss wohl jeder für sich selber beantworten. Die frühesten bekannten Bewohner dieses Landes spielten eine große Rolle bei seinem ominösen Namen. Das Grundstück liegt auf Land, das traditionell vom Utes-Stamm bewohnt wurde, aber der Begriff Skinwalker stammt aus einer Navajo-Legende und bedeutet übersetzt, er geht auf allen Vieren. In der Navajo-Kultur sind Skinwalker böse Hexen, die die Fähigkeit haben, sich in jedes beliebige Tier oder jeden beliebigen Menschen zu verwandeln. Die Legende der Skinwalker ist außerhalb der Navajo-Kultur nicht sehr bekannt. Das Wenige, was Außenstehende jedoch darüber wissen, reicht aus, um Gruselgeschichten aller Art zu inspirieren. Eine dieser Geschichten betrifft den Stamm der Ute. Die Legende besagt, dass während einer Zeit der Feindseligkeit zwischen den Ute und den Navajo Mitglieder der Navajo beschlossen, Skinwalker auf ihre Feinde loszulassen und dass diese Skinwalker noch heute durch das Land streifen. Der Gedanke an Gestaltwandlerhexen im heutigen Uinta Basin mag für manche schwer zu glauben sein, nicht aber für Terry und Gwen Sherman, die die Ranch 1994 mit der Absicht kauften, sich in ihrem neuen Landhaus niederzulassen und ein ruhiges Leben zu führen. Wenn sich das wie der Anfang eines Horrorfilms anhört, dann hat das seinen guten Grund. Die Shermans erlebten während ihrer Zeit auf der Ranch eine Menge unheimlicher Dinge. Unter anderem etwas, das auf die Beschreibung eines Skinwalkers passt. Eines Nachts hörte Terry Sherman draußen ein Geräusch und erschrak, als er einen Wolf in seinem Garten sah. Einen, der viel größer war als alle, die er je gesehen hatte. Terry griff nach seinem Gewehr und schoss mehrmals auf den Wolf, aber seine Kugeln schienen keinerlei Schaden anzurichten. Obwohl der Wolf schließlich davonlief, verschwanden seine Spuren völlig, als Terry ihn verfolgte, als ob er sich einfach in Luft aufgelöst hätte. Könnte es ein uralter Gestaltwandler gewesen sein, der sie in jener Nacht erschreckte? Eines ist sicher. Das war bei weitem nicht der einzige Schreck, den die Shermans während ihrer Zeit dort erlebten. Während ihrer Zeit auf der Ranch berichteten sie, dass sie verschiedene Arten von blinkenden Lichtern und mysteriösen Objekten am Himmel sahen. Seltsame Kornkreise auf ihren Feldern, mysteriöse Stimmen, die über ihren Köpfen schwebten, sowie unzählige Verstümmelungen von Rindern. Im Winter 1994 bemerkten Terry und dessen Neffe, welcher gerade zu Besuch war, auf der Weide in etwa 800 Metern Entfernung so etwas wie einen Campingwagen. Als sie sich darauf zubewegten, merkten sie, dass er sich geräuschlos von ihnen zu entfernen begann. Plötzlich hob er ab, flog über die Zäune und bewegte sich ganz niedrig über die Baumwipfel hinweg. Er besaß an der Front ein helles weißes Licht und ein rotes an der Rückseite. Terry hatte rund 80 Kühe auf der Ranch. Eine seiner trächtigen Tiere verschwand über Nacht und die Spuren im Schnee, welche Terry dieser Kuh zuordnen konnte, endeten plötzlich, als ob die ca. 500 Kilogramm schwere Kuh einfach in die Luft gehoben worden wäre. Trotz ständiger Bewachung wurde nach einiger Zeit das erste tote Kalb gefunden, deren Todesursache nicht festgestellt werden konnte. Eines ihrer Augen war nur noch ein ausgefranstes Loch. Das Tier selbst war blutleer und es gab keinerlei Blutspuren. An einem Abend Ende Dezember 1994 bemerkte Gwen an einem plötzlichen Windstoß, wie etwas Riesiges lautlos über sie hinwegflog. Sie konnte nur eine dunkle Silhouette, wie ein Dreieck, gegen den dunklen Himmel erkennen. Einige Tage danach beobachtete auch Terry über den schneebedeckten Hügel völlig lautlos ein schwarzes, dreieckförmiges Flugobjekt von etwa 9 bis 12 Meter Länge, etwa 6 Meter über dem Boden. Von seiner Unterseite wurden vielfarbige Lichter auf den Schnee projiziert. Es bewegte sich langsam und in einer Weise, als ob es etwas suchen würde. Als es bis auf etwa 100 Meter herankam, flog es rasch beschleunigend wieder davon. Anfang Januar 1995 beobachtete Gwen wieder ein schwarzes Dreieck über ihren Wagen. Rote, blaue, gelbe und grüne Lichter wurden von diesem Objekt auf den Boden projiziert. Verängstigt fuhr sie zurück zum Farmhaus. Terry war in der Stadt.
Nach einer Stunde blickte sie aus dem Fenster und sah in etwa 200 Metern Entfernung etwas wie einen großen Wohnwagen auf der Weide stehen. Dessen Inneres war hell erleuchtet. Sie konnte einen Schreibtisch und dahinter eine schwarze Gestalt erkennen. Diese musste mindestens 2 Meter groß sein, trug ein schwarzes Visier und kniehohe Stiefel. Als die Gestalt sie anblickte, schloss Gwen rasch die Fensterläden. Am nächsten Morgen suchten Terry und Gwen die Stelle, wo sich das Objekt befunden haben musste. Beide entdeckten riesige Fußabdrücke im feuchten Sand. Es wurden auch Stimmen gehört. Einmal hörte Terry eine laute, geisterhafte Konversation, die in einer unverständlichen Sprache geführt wurde. Die männlichen Stimmen hatten einen höhnischen Grundton. Es schien, als hingen die Stimmen mitten in der Luft. Man konnte sie nirgends genau orten. Bei einer anderen Gelegenheit beobachtete Terry, wie die Herde seiner Kühe einem unsichtbaren Kraftfeld Platz machte, in dem die Tiere links und rechts zur Seite gedrängt wurden und eine Gasse freimachten. Im Gegensatz zu manch einer Familie aus Horrorfilmen beschlossen die Shermans, die Ranch aufzugeben, bevor es zu spät war. Sie verkauften die Ranch 1996, nur 2 Jahre, nachdem sie gekauft hatten. Aber wer wäre so verrückt genug, eine solche Ranch zu kaufen? In diesem Fall der Milliardär und UFO-Enthusiast Robert Bigelow. Er kaufte die Ranch, um die Phänomene wissenschaftlich zu untersuchen. Nur ein Jahr zuvor hatte er das National Institute for Discovery Science gegründet, um die Forschung über UFOs und das Paranormale zu finanzieren. Die albtraumhafte Ranch der Shermans war Bigelows Spielplatz und machte sie zu einem Forschungszentrum der NIDS. Einer der Hauptpunkte, die Skeptiker in Bezug auf Skinwalker anführen werden, ist natürlich, dass die meisten Beweise für paranormale Aktivitäten auf der Ranch von den Shermans stammen, die die Ranch an einen Millionär verkauften, der für sein Interesse an der UFO-Forschung bekannt war. Könnten sie Kuh Verstümmelung vorgetäuscht und die Geschichten über Wolfsmenschen erfunden haben, um Bigelow oder einen anderen Käufer zu locken? Durchaus eine interessante und nicht abwegige Theorie. Allerdings haben die Shermans Bigelow nicht gerade für sein Geld gemolken. Sie verkauften die Ranch für etwa $200.000, was damals ein durchschnittlicher Preis für ein Haus war und sicherlich ein niedriger Preis für eine 500-Morgen-Ranch. Ihr Verhalten scheint weniger mit dem von Leuten übereinzustimmen, die versuchen, einen Gewinn zu erzielen, als vielmehr mit Leuten, die versuchen, sich aus dem Staub zu machen. Nun, wo Bigelow sich mit seiner Forschung auf der Ranch austoben konnte, könnte man ja durchaus auch Ergebnisse erwarten, nicht wahr? Die Realität ist allerdings, dass auch Bigelow und sein Team keinen definitiven, weltverändernden Beweis für UFOs oder außerirdisches Leben gefunden haben. Was sie gefunden und erlebt haben, war ähnlich wie bei den Shermans, aber stichhaltige Beweise gibt es leider nicht. NIDS-Forscher berichten von mysteriösen Kreaturen mit Augen, die in der Dunkelheit leuchteten. Sie fanden auch Verschimmelung von Rindern, darunter eine, die am helllichten Tag stattfand. Weniger als eine Stunde, nachdem sie die Kuh lebend und gesund gesehen hatten. Dies war auch deshalb bemerkenswert, weil ebenfalls diese Kuh völlig blutleer und fast vollständig ausgeweidet worden war. In der Nacht des 12. März 1997 behauptete der Biochemiker Colm Kelleher, eine große humanoide Kreatur habe das Forschungsteam des NIDS von einem Baum aus ausspioniert. Wie er in seinem Buch Hunt for the Skinwalker ausführlich beschreibt, war die Kreatur ungefähr 50 Meter von ihnen entfernt. Sie lag regungslos und fast unbemerkt in einem Baum. Der einzige Hinweis auf die Anwesenheit des Tieres waren die gelb leuchtenden Augen, als sie in das Licht starrte. Nachdem Kelleher mit einem Gewehr auf die Kreatur geschossen hatte, verschwand sie. Als er die Stelle untersuchte, sah er einen ovalen Abdruck mit einem Durchmesser von etwa 15 Zentimetern, der in der Schneeoberfläche klar erkennbar war. Der Abdruck sah ungewöhnlich aus. Ein einzelner großer Abdruck im Schnee mit 2 scharfen Krallen, die von hinten herausragen. Es sah fast so aus wie die Spur eines Raubvogels, aber viel größer und der Tiefe des Abdrucks nach war sie von einer sehr schweren Kreatur. Nachdem die Phänomene im neuen Jahrhundert nur noch sehr sporadisch auftraten, wurde im Februar 2002 eine Erscheinung beobachtet, die ebenfalls unerklärlich blieb. Die NIDS hatte auf einem Teich auf dem Gelände der Ranch, der mit einer 2 Zentimeter dicken Eisschicht bedeckt war, einen 1,8 Meter Durchmesser großen Kreis entdeckt, der 0,7 Zentimeter tief eingeritzt worden war. Das Team untersuchte ihn mit Wärmebildkameras, Magnetdetektoren, Geigerzählern, elektromagnetischen Strahlungsmessern und versuchten den Effekt irgendwie nachzuahmen. Die Fläche war nicht eingeschmolzen, sondern die Ränder sahen aus, als sei das Eis eingeschnitten worden. Die Geschichten der Forscher tragen definitiv zum Geheimnis um die Skinwalker Ranch bei. Aber bei jahrelanger Forschung und millionenschwerer Finanzierung könnte man etwas mehr erwarten. Wobei ihr Mangel an Beweisen selbst als Beweis dienen könnte. Bei vielen Gelegenheiten gelang es ihrer teuren Audio- und visuellen Ausrüstung nicht, das einzufangen, was mehrere Augenzeugen eindeutig gesehen hatten. Von großen mysteriösen Tieren bis hin zu fliegenden Kugeln am Himmel. 2004 löste sich die NIDS auf, behielt aber das Eigentum an dem Grundstück bis 2016. Im Jahr 2016 verkaufte Bigelow die Ranch an einen Käufer, der anonym bleiben wollte. Nach 4 Jahren änderte der anonyme Käufer allerdings seine Meinung und trat an die Öffentlichkeit. Brandon Fugel, ein Immobilienmogul aus Utah, gab 2020 bekannt, dass er der mysteriöse Besitzer sei und dass der History Channel eine Reality-TV-Show mit dem Titel The Secret of Skinwalker Ranch auf dem Grundstück aufzeichnen würde. Die Show schildert Fugels Versuche, die Mysterien um die Ranch wissenschaftlich zu ergründen. Umgeben von einem Team aus Experten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, sucht Fugel in der Show nach Antworten auf die Fragen, die er und unzählige andere sich im Laufe der Jahre gestellt haben. Wenn sich das sehr nach NIDS anhört, dann liegt es daran, dass es das auch ist. Reality TV war 1996 einfach noch nicht so populär. Wie so viele Ermittler vor ihnen haben auch die derzeitigen Bewohner der Skinwalker Ranch mehr Fragen als Antworten gefunden. Warum scheinen die elektronischen Geräte auf der Ranch nicht zu funktionieren? Warum haben so viele Bewohner von unerklärlichen Krankheiten berichtet? Warum scheint das unbeschreibliche Gefühl der Fremdheit, das sie auf der Ranch empfinden, ihnen nach Hause zu folgen? Es gibt auch Behauptungen, dass das Pentagon an der Skinwalker Ranch wegen ihrer unerklärlichen Phänomene interessiert war. Das Advanced Aerospace Threat Identification Program, AATIP, wurde 2007 vom damaligen Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, ins Leben gerufen, um UFOs zu untersuchen. Es wurde über 5 Jahre mit $22 Millionen finanziert. Obwohl AATIP seine Tätigkeit 2012 einstellte, blieb das Interesse der US-Regierung an UFOs bestehen und wird von der Unidentified Aerial Phenomenon Task Force weitergeführt. Das Interesse von AATIP an der Skinwalker Ranch wird oft als Beweis dafür angeführt, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht. Aber, wie Robert Schaeffer, ein freiberuflicher Schriftsteller und UFO-Skeptiker, festgestellt hat, scheint sehr wenig passiert zu sein. Für Schaeffer handelt es sich bei den AATIP-Dokumenten um seltsame Wissenschaft, die nicht direkt mit der Untersuchung von UFO-Berichten zu tun hat. Letztendlich kommt er zu dem Schluss, dass das Phänomen bei Skinwalker mit ziemlicher Sicherheit illusorisch ist. Die Bewohner der Skinwalker Ranch haben im Laufe der Jahre vielleicht etwas unterschiedliche Geschichten erzählt, aber sie haben ein paar Dinge gemeinsam, die schwer zu erklären sind. Am bemerkenswertesten ist die feste Überzeugung, dass das, was sie sehen, echt ist. Und diese Überzeugung wird von vielen in der Gegend geteilt. Seit den 1950er Jahren hat es hunderte von Berichten über UFOs und unerklärliche Phänomene im Uinta Basin gegeben und das nicht nur auf der Skinwalker Ranch. Nachbarn der Ranch berichten, dass sie verschiedene Arten von hellen Lichtern am Himmel gesehen haben, die oft in einer Form erscheinen, die wie eine Tür oder ein Portal aussehen. Andere berichten von riesigen Flugobjekten. Auch Viehverstümmelungen sind keine Seltenheit. Einige Nachbarn berichten, dass sie Kühe gesehen haben, die wie vom Blitz getroffen aussahen, ohne dass eine Spur von verbrannter Erde zu sehen war. Eine Gruppe erzählte, dass sie eines Nachts versuchte, UFOs zu entdecken und bei ihrer Rückkehr feststellte, dass ihr Auto ohne Reifenspuren im Wüstensand bewegt worden war. Viele glauben, dass die Ranch von übernatürlichen Kräften heimgesucht wird, einschließlich Geistern, Poltergeistern und anderen paranormalen Wesen. Zum Beispiel sollen Gegenstände plötzlich verschwunden und nach einiger Zeit an den merkwürdigsten Orten wieder aufgetaucht sein. Zum Beispiel ein großer Bohrer verschwand und tauchte Tage später in einem Baum wieder auf. Die Legenden der UT über die Skinwalker tragen zu diesen Geschichten bei. Andere unerklärliche Sichtungen ereigneten sich direkt nebenan in Bottle Hollow, einem 420 Hektar großen künstlichen Stausee auf dem Land der UT, das an die Ranch angrenzt. Im Jahr 1998 sah ein Polizist ein großes Licht in den Stausee stürzen, das dann wieder auftauchte und in den Nachthimmel flog. Eines Nachts im Jahr 2002 sahen 4 junge Männer, die am Ufer des Stausees standen, einen blau-weißen Ball in den künstlichen See eindringen. Laut des Werks Hunt for the Skinwalker stürzte der leuchtende Ball nur wenige Meter vom Ufer entfernt ins Wasser und tauchte Sekunden später in einer neuen Form auf, als schimmernder, gürtelförmiger Lichtstrahl. Nach einem kurzen Lufttanz löste sich der Lichtgürtel mit hoher Geschwindigkeit auf und stieß auf den Boden, bevor er unter der Spitze des Skinwalker-Bergkamms verschwand. Das Auftreten übernatürlicher Phänomene rund um Bottle Hollow macht im Kontext des UT-Glaubens Sinn. Quellen und bestimmte Wasserstraßen sind im Glauben der UT Orte negativer Energie. Zudem gibt es in ihrem Glauben böse Geister, die sich aus dem Wasser erheben, um einen in die Tiefe zu ziehen. Abgesehen von Erklärungen durch die indigene Überlieferung wurde über mögliche Aktivitäten von Außerirdischen und auch über geheime Experimente der Regierung spekuliert. Es gibt viele weitere Theorien darüber, was auf der Skinwalker Ranch vor sich geht und einige davon sind ziemlich abwegig. Theorie Nummer 1: Außerirdische Besucher. Es überrascht nicht, dass dies eine der beliebtesten Theorien über die Anomalien bei der Skinwalker Ranch ist. Sie würde sicherlich vieles erklären, wie die hellen Lichter, fliegenden Objekte, seltsame Stimmen, elektrische Störungen und mit wissenschaftlicher Präzision verstümmelten Rinder. Aber warum sollten unsere fliegenden Freunde so geheimnisvoll sein? Vielleicht führen sie eine eigene Doku-Serie? Theorie Nummer 2. Interdimensionale Besucher. Wie Theorie Nummer 1, aber mit einer Art Marvel Cinematic Universe-Wendung. Anstatt zu glauben, dass UFOs von einem anderen Planeten kamen, glauben die Anhänger dieser Theorie, dass sie aus einer parallelen Dimension oder einem Universum kommen. Klingt verrückt, aber das würde sicherlich erklären, warum die Lichter am Himmel manchmal wie Portale aussehen. Und jede Art von interdimensionalem Tor würde zwangsläufig einige Anomalien in der Nähe verursachen. Theorie Nummer 3. Geophysikalische Prozesse, die das Gehirn zu Halluzinationen veranlassen. Diese vom Neurowissenschaftler Michael Persinger entwickelte Theorie besagt, dass geophysikalische Kräfte wie tektonische Verschiebungen, seismische Aktivitäten, geomagnetische Felder den Teil des Gehirns beeinflussen können, der für die Entstehung von Halluzinationen verantwortlich ist. Demnach ist alles, was die Menschen auf der Skinwalker Ranch erleben, das Ergebnis erhöhter seismischer Aktivität in diesem Gebiet. Die Gestaltwandler, UFOs und Portale sind also alle nur das Ergebnis der Gehirnwindungen der Zeugen, die aufgrund der unmerklichen Veränderungen der örtlichen Umgebung durchdrehen. Theorie Nummer 4. Geheimtechnologie und militärische Experimente. Einige Menschen glauben, dass die Phänomene auf geheime militärische Experimente oder fortschrittliche Technologie zurückzuführen sind. Die abgelegene Lage der Ranch könnte sie zu einem idealen Ort für solche Aktivitäten machen. Konkrete Hinweise dafür gibt es allerdings nicht. Und Theorie Nummer 5. Die Leute lügen, um Geld zu bekommen. Die Anhänger dieser Theorie sind wahrscheinlich dieselben, die am Ende des Unterrichts die Hand heben und den Lehrer daran erinnern, dass sie noch Hausaufgaben machen müssen. Diese Theorie ist überhaupt nicht unterhalten und sollte daher gar nicht erst in Betracht gezogen werden. Da sich die Ranch auf einem Privatgrundstück befindet, kann man sie nur auf Einladung der Besitzer besuchen. Es wird auch nicht empfohlen, einen Versuch zu wagen und sich reinzuschleichen, denn der Sicherheitschef soll ziemlich gnadenlos sein. Allerdings gibt es einen Campingplatz in der Nähe der Ranch, der sich vor allem für UFO-Interessierte anbietet. Der Campingplatz wirbt mit speziellen UFO-Touren, die den UFOs legal am nächsten kommen. Ansonsten kann man natürlich auch versuchen, auf eigene Faust ein UFO zu sichten, zum Beispiel in einem der Nationalparks im Uinta Basin, wie Steen Ecke, Starvation Reservoir oder Red Fleet State Parks. Auch wenn man beim Ausflug ins Uinta Basin natürlich keine Garantie für UFO-Sichtungen oder das Erscheinen von mysteriösen Lichtern geben kann, so kann man zumindest eines garantieren. Atemberaubende Landschaft, viele freundliche Menschen und einen atemberaubenden Sternenhimmel. Mit oder ohne UFOs.
Vielen, vielen Dank für diese ausführliche Geschichte.
Gerne.
Das war spannend. Ich meine, ich habe ja auch schon oft über die Skinwalker Ranch gehört. Habe auch mir versucht, diese amerikanische Doku-Serie reinzuziehen. Das hat leider nicht so gut geklappt. Ja.
Also ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, mir die anzugucken. Die läuft übrigens zum Beispiel auf Join. Da könnt ihr die wohl kostenlos gucken. Ja, ich wollte es auch jetzt demnächst mal probieren, zumindest zu gucken. Aber ich muss sagen, ich habe mal darüber gehört, aber ich war letztlich beim Recherchieren dann doch enttäuscht, dass das so wenig mit Skinwalkern zu tun hat. Also ich habe gedacht, kommt, wer weiß was an Skinwalker-Thematik.
Vor allem, weil man ja auch bei TikTok so oft über Skinwalker, ne? Also wenn du dann einmal in dieser Bubble bist, dann kriegst du TikTok nach TikTok nach TikTok, die dann irgendwie behaupten, da ist was draußen.
Ja, genau.
Oh mein Gott, hört mal hin.
Ja.
Und dann hört man irgendwelche merkwürdigen Geräusche oder
aber Rufe. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass es da hauptsächlich eigentlich um UFO-Sichtungen geht. Ist natürlich an sich auch interessant. Und es gab in einem Bericht auch noch sehr viel ausführlichere Beschreibungen dessen, was passiert ist. Ich weiß aber halt nicht, ob der sich das vielleicht nur ausgedacht hat, weil ich so detailliert das sonst halt nirgendwo gefunden habe. Ne? Also, dass bei einem Pferd dann irgendwie so ein blauer Kugel Ball um den Kopf schwirrte.
Okay. Und
der hat auch genau aufgezählt, wie viele Rinder in der Zeit verschwunden sind.
Das finde ich krass mit diesen Rindern, wie die manchmal vorgefunden wurden.
Also der hatte in seinem Bericht halt auch Fotos, also die würde ich jetzt nicht auf Instagram posten, weil ich glaube, dann wären wir gesperrt.
So.
Also das sah teilweise schon halt ziemlich ekelhaft aus, ne? Also krass. Wirklich, da war auch das Foto von diesem Kalb, wo das Auge raus war und so.
ne, und wirklich teilweise diese Rinder komplett zerfetzt irgendwie.
Ne? Warum? Also wie? Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt auch schwer, wie glaubhaft ist, also wie glaubwürdig ist das halt alles? Ne?
Ja.
Und das aber dann denkt halt, man, ne? Was zerfetzt ein Rind denn so? Wenn, also ein Mensch kann ja, selbst wenn der jetzt, ich weiß nicht, wenn er mit einem Mähdrescher über einen Rind drüber fahren würde, ja vielleicht. Aber
warum solltest du das tun?
Ja, furchtbar. Ne?
Das also, ist ja eigentlich, wenn du so eine Ranch hast mit Rindern, das ist ja eigentlich deine Lebensgrundlage.
Ja, ne? Eben.
Und warum solltest du das dann, weil der hatte, oder die Shermans hatten wohl auch so richtig preisgekrönte Rinder mit da drunter, die dann teilweise verschwunden sind und so. Ne? Das machst du ja nicht, wenn du, also die haben ja nicht großartig Geld damit verdient.
Ja, es ist ne? halt auch krass, ne, wenn du dann eben diese Spuren hast von dem Rind, von der Kuh.
Ja.
Ja, und plötzlich hören die auf.
Ja, aber da, es gibt auch kein Blut oder Schleifspuren oder ne,
andere
es
ist einfach, Spuren.
Und es ist einfach weg. Ne? Und du kannst das dann ja auch nicht mehr damit erklären, ja, es hat vielleicht neu geschneit, ne, aber dann wären die anderen Spuren ja auch weg.
Ja, eben. Ne?
Außer das hat wirklich erst genau da angefangen.
Ich meine, nein, Kuhspuren, ne? Ich weiß nicht, wie gut man Kuhspuren auch fälschen könnte. Hm. Ne? Ich meine, das sind ja nun mal jetzt so Hufe.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es reichen würde, einfach mit einem dickeren Stock.
Aber dann würdest du ja andere Spuren auch sehen da. Ja. Du kannst ja nicht fliegen.
Nee. So. Du würdest ne? zumindest sehen, dass jemand versucht hätte, Spuren zu verwischen
ja.
im Schnee.
Eben.
So.
Ne? Also das ist...
Das ist schon mysteriös.
Ja.
Hm. Schwierig.
Ja. Und es ist ja anscheinend wirklich in diesem Uinta Basin, ist ja nicht nur diese Sherman Ranch oder Skinwalker Ranch, wo solche Sichtungen vorkommen. Es gibt da ja, wie gesagt, diesen extra UFO-Campingplatz, der irgendwelche ja. Touren anbietet.
Also man muss ja auch wirklich jetzt differenzieren, denn UFO ist ja nicht gleich ein Alien-Raumschiff.
Nein, UFO einfach nur ein unbekanntes nur Flugobjekt.
Unbekanntes Flugobjekt, kann ja auch alles sein.
Kann auch ja einfach diese Lichter sein und so. Ne?
Eben.
Aber trotzdem scheint es ja da in diesem Basin vermehrt zu solchen Phänomenen zu kommen.
Ja.
Ne? Auch wie an diesem Stausee, der da quasi in der Nachbarschaft ist.
Vielleicht hat ne? das ja wirklich mit diesem uralten Stamm der UT ja. zu tun, mit dass das Land irgendwie geweiht ist und deswegen solche Dinge mehr anzieht als andere
ja.
Orte.
Ja, also ich hatte auch einmal kurz noch, weil ich glaube, keiner von uns kann sich so richtig vorstellen, wie groß 500 Morgen
oh, ja.
sind. Das habe ich natürlich nachgeguckt. Das sind ungefähr, also eigentlich, ja doch, ist schon groß.
Wie viele Fußballfelder, Diandra?
Das habe ich jetzt schon. Nicht nachgeguckt, aber es sind 1,25 Quadratkilometer ungefähr. Also jetzt auch nicht wahnsinnig.
Das ist nicht so viel.
Wahnsinnig riesig für so eine Ranch mitten im Nirgendwo, finde ich. Aber natürlich trotzdem groß.
Also, ja. ja
aber ich hätte, bei 500 Morgen hätte ich irgendwie mehr erwartet.
Ja, also 500 Morgen klingt halt riesig.
Ja.
1,2 Quadratkilometer.
Nicht so.
Nicht so.
Ja. Und ich habe auch geguckt, also die haben es ja für lediglich $200.000 verkauft, was nun wirklich nicht viel ist. Selbst heute wäre es nicht viel. Ne? Also in 2024 wären das durch Inflation ungefähr 400.944 Dollar, was ungefähr aktuell 360.000 Euro wären.
Das ist echt nicht so
das
viel.
Das ist nicht viel für so eine große Ranch.
Ja.
Ne? Also, aber für alle, das, es gibt halt auch, also die haben ja auch eine Webseite, diese Skinwalker Ranch, und es gibt also man kann so ein sich der Insider-Community anschließen.
Oh.
Natürlich mit einem Abo-Modell.
Ich google direkt.
Ja, ich habe dir das ja mal kurz geschickt, so mit der Frage, zählt das
also
zu
Screenshot,
Recherche? Zählt das zu Recherchearbeiten, die wir absetzen können? Und ja, also je nachdem, was für einen Zahlungsplan man wählt, ne, zwischen $8 bis $10 im Monat. Also $8 kostet es, wenn du halt quasi einen jährlichen Zahlungsintervall abschließt, ne? Und wenn du monatlich machst, sind es halt diese $10.
Mhm.
Und ja, was man dafür bekommt, sind halt exklusiven Skinwalker Ranch Content, Live Q&As mit dem Team, Zugang zu Ranch Webcams, Zugang zu Audio Infraschall- und Frequenzdaten, Zugang zu vertraulichen historischen Daten. Man bekommt wohl ein paar Goodies und Giveaways und kann wohl Meet and Greets wahrnehmen, sowie 20% Rabatt im Store.
Nicht schlecht. Ich bin hier gerade auf dieser Seite und habe ein bisschen runtergescrollt und da ist ein Foto mit einer Anomalie. Hier steht leider nicht, von wann das Foto ist. Es ist aber schwarz-weiß und relativ körnig. Könnte darauf hindeuten, dass es ein älteres Foto ist. Ja. Aber da ist dann halt so ein eingekreister Flecken an einem Fenster von so einer alten Hüttenruine. Und das scheint, als wäre da ein Gesicht drin. Nur leider, finde ich, sieht das Gesicht aus wie die Maske von Scream.
Kannst du das mal kurz hochhalten?
Ja, Moment. Sie.
Ah, das Foto hab ich gar nicht gesehen. Oh ja, stimmt.
Sieht also voll aus wie Scream. Es sieht halt echt voll aus wie Scream. Und als hätte man das dann entsprechend bearbeitet und einfach eine Scream-Maske da reingesetzt. Und die dann halt so ein bisschen schattiert, damit es aussieht, als sieht das unheimlich und echt aus.
Ja, also deswegen, ich weiß halt nicht, was man da gegebenenfalls wirklich noch für Content bekommen, weil es gibt, soll ja auch Audiodateien und sowas geben, auf die man dann Zugriff bekommt. Also ich weiß jetzt halt nicht, was da bei vielleicht noch an validen Beweisen herumkommen würde. Aber wo ich mir auch denke, ja, aber wenn es wirklich valide Beweise gäbe, warum sollte ich die nur so einer kleinen Community zugänglich machen, anstatt wirklich damit groß rauszugehen und zu sagen, ey, wir haben was gefunden, was das beweisen kann.
Ja.
Ne? Ja, deswegen schätze ich, dass da nicht wirklich was Krasses bei rumkommt, wenn man das abschließt.
Und auch nicht unbedingt was Valides.
Nee. Ne? Also ist vielleicht ganz nett, ne, dass du diese 20% Rabatt im Store hast, aber dafür zahlst du dann halt auch monatlich. Also da musst du schon viel einkaufen, damit sich das irgendwie gegeneinander aufhebt irgendwie.
Ne? Man muss ja auch sagen, ich meine, wenn du wirklich valide Beweise hättest, könntest du ja viel größer damit werden, wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst.
Richtig.
Also es ist halt irgendwie paradox.
Also ich persönlich glaube, ich will jetzt gar nicht in Frage stellen, dass sie das nicht alles wirklich irgendwie erlebt haben. Aber ich denke, viel ist auch wirklich einfach nur aufgebauscht. Ich denke, das eine war vielleicht wirklich einfach nur ein Wolf, den der in der Aufregung nicht getroffen hat. Und deswegen ist er einfach, nicht zu Boden gegangen, sondern weggelaufen. Und im Dunkeln wirkte der halt einfach viel größer als jetzt ein normaler Wolf. Ne? Oder vielleicht war es auch ein Kojote oder was weiß ich nicht, was da sonst noch im Utah so rumläuft in der Wildnis.
Ja.
Und es gibt auch Berichte von diesem, ich glaube, das war das NIDS-Team, bei Brandon Fugel war das, glaube ich, schon, die dann halt verschiedene Sachen da auf diesem Grundstück halt auch natürlich nach wie vor untersuchen, auch Höhlen haben die da wohin, so ein paar, dass sich da dann halt zum Beispiel die Akkus von den Handys extrem schnell entleeren, so innerhalb von Minuten oder Sekunden. Ne, oder halt auch einfach komplett verrückt spielen, so diese elektronischen Geräte. Aber ich weiß halt nicht genau, wie viel da so wirklich hintersteckt.
Ne? Ja, es ist, ich zweifle gar nicht an, dass da merkwürdige Dinge passieren.
Nee.
Die man sich eben nicht erklären kann.
Weil es halt auch sich nicht auf die Ranch beschränkt.
Und
weil es sich wirklich über dieses ganze Basin erstreckt.
Und ich muss auch sagen, ich glaube da mehr dem ersten Ehepaar, weil die, denke ich, keinen Grund hatten da. Die haben die Ranch für sich und ihre Rinderzucht gekauft.
Ja, und die wollten da halt eigentlich nur so
wollten da leben. Und ich
ein ruhiges Leben haben, ja.
Genau, und ich kann mir also nicht vorstellen, dass das, was sie dort erlebt haben, dann von denen extra herbeigeführt wurde. Jedenfalls nicht anfangs. Aber warum sollten sie dann auch die Ranch verkaufen?
Für vergleichsweise wenig Geld.
Ja.
Na, ich glaube, das deutet auch wirklich eher darauf hin, dass die einfach nur das Ding wieder loswerden wollten.
Dass die wirklich Angst hatten vor den Dingen, die dort vor sich
gehen. In dem einen Bericht, der sehr, sehr, sehr ausführlich war, wo halt wirklich auch viele Bilder drin sind, also das müsst ihr mal gucken dann in den Quellen, weil ich kann ja nicht einfach die Fotos davon nehmen, aber da könnt ihr dann ja mal gucken. Also ich denke, der hat sich viel ausgedacht. Also das war auch der einzige Bericht, wo ich gefunden habe, dass nachdem die das verkauft haben, die trotzdem irgendwie noch mit dem Bigelow, also dass die trotzdem auf dieser Farm geblieben sind und der Terry dann quasi der Farm-Manager
gewohnt. Also, dass die wirklich noch sehr, sehr lange mit auf dieser Farm waren. Mhm. Ne? Aber das habe ich sonst nirgendwo gefunden. Ne? Also, die werden auch heute nicht mehr in diesem Team aufgeführt. Ne? Also, ja. Es ist auch generell ein sehr männlich dominiertes Team. Also, ich glaube, da ist nur eine Frau, die da ist.
Mhm.
Ja, so gefühlt so Feel-Good-Managerin, irgendwie sowas. Und der Rest ist halt wirklich sehr männlich
geprägt,
auch was die Partner angeht, die haben, also da gibt es auch nur Männer. Also anscheinend scheinen UFOs ein sehr männlich dominiertes Terrain zu sein.
Möglich.
Ja. Aber manche von euch haben vielleicht gedacht, Robert Bigelow habe ich schon mal gehört.
Ich noch nicht.
Doch, mir kam der Name schon irgendwie bekannt vor. Und es ist der Besitzer von Bigelow Aerospace. Das ist wohl der, ich glaube, die NASA hat ja so ein paar Rechte verkauft, um so diese privaten Raumschifftourismus oder Weltalltourismus in Gang zu bringen, zu fördern. Weiß nicht. Und der ist, ich weiß nicht, ob der jetzt der Einzige ist, der diese Rechte hat, weil ich glaube, Virgin Airlines hat auch irgendwie Projekte, um ins Weltall privat zu fliegen. Mhm. Aber er hat wohl auch große Rechte an dieser privaten Raumfahrt.
Mhm.
Angebots-Game. Und der hat wohl auch vor, dass, ja, also der möchte vollwertige Weltraumhabitate schaffen, um die halt als Hotels vor allem zu nutzen für Privatleute im Weltall. Also der hat da auch sehr viel Geld reingesteckt und ja, mal schauen. Also bisher ist noch nicht, glaube ich, wirklich richtig was bei rumgekommen, aber ja, also der ist da auch sehr bekannt in dieser privaten Raumfahrt, sage ich mal, in dem Angebot.
Der Head of Security hier, also ich
Dragon? Also der Spitzname ist wohl Dragon von dem.
Ja, so sieht er auch aus. Ja. Also, nee, Bryant Arnold.
Ja, ja, sein Spitzname ist Dragon.
Also die haben hier so Fotos von dem ganzen Team. Mhm. Der sieht auch aus, als will er dich direkt töten.
Ja,
also wirklich. Auch alle können zumindest halbwegs vernünftig in die Kamera. Und er sieht aus, als will er dir im nächsten Moment die Waffe an den Kopf halten.
Ich glaube, als Sicherheitschef musst du das auch.
Ja, aber kannst du nicht wenigstens ein nettes Foto machen?
Nee, ich glaube, damit der den Eindruck wahrt, dass der wirklich so ein hartes Tier ist.
Okay. Am besten ist William der Ranch-Dog.
Ja, finde ich auch. Ja, und sonst habe ich jetzt nur noch so einen kleinen Fakt zu diesem Uinta Basin selber.
Mhm.
Also das besteht aus 9.300 Quadratmeilen, was umgerechnet ungefähr 24.000 Quadratkilometer ist.
Mhm.
Ja, und hauptsächlich halt aus tertiärem Gestein besteht und ist tatsächlich wie in so einer Form von einer Schale irgendwie.
Ja, ja, ein Basin halt.
Genau,
ne? Also das ist ja in der Regel ein Tal.
So geformt. Und ja, es wird vom Abfluss des Uinta-Gebirgs gespeist und ist vor allem reich an Öl- und Gasvorkommen. Und das ist wohl auch dieses Gebiet oder das, ich weiß nicht, ob das Land, also ob sich jetzt komplett auf Utah bezieht oder wirklich nur auf dieses Gebiet, ich vermute aber eher auf komplett Utah, ist, da gibt es wohl mehr als 8000 Gasbohrungen, also Stellen für Gasbohrungen und 2000 Ölbohrungen.
Wow.
Ja, also ist wohl ein sehr reiches Rohstoffland, was Gas und Öl angeht.
Ja, also vielleicht hat das wiederum ja auch irgendwie was damit zu tun, dass da sich komische also komische Sachen ereignen, einfach aus dem Grund, weil das so reich an Vorkommen ist, jeglicher Art vielleicht.
Ja, oder vielleicht hat es auch wirklich mit irgendwelchen seismischen Aktivitäten zu tun, die wirklich irgendwas, also ich glaube jetzt nicht daran, dass die Halluzinationen auslösen, aber dass die wirklich vielleicht manche, vielleicht Wetterphänomene hervorrufen oder vielleicht wirklich, also jetzt nicht Halluzinationen, sondern wie sagt man?
Fata Morgana?
Ja, so optische Täuschungen und sowas. Das,
ja.
Ne, dass das vielleicht wirklich so der Grund ist, warum das da halt so reich an diesen Phänomenen ist.
Krass.
Ja.
Aber trotzdem sehr spannend.
Fand ich auch, ja.
Wirklich schade, dass eigentlich weniger Skinwalker-Geschichten darunter waren.
Ich war ein bisschen traurig.
Also man könnte es auch gerne in Alien Ranch umbenennen oder so.
UFO-Ranch.
UFO-Ranch, was auch immer. Mysterious Lights Ranch oder so.
Ja.
Aber Skinwalker, also ich hatte mich jetzt tatsächlich eher gefreut, da ein bisschen was über Skinwalker zu hören. Schade. Aber
ja, fand ich
das
auch.
Kann man ja dann vielleicht noch mal woanders reinpacken.
Ja, also du hast ja auch beim letzten Mal über die
Appalachen.
Genau, da sollen ja auch viele Skinwalker sein.
Die Appalachen sollen voll sein von Skinwalkern.
Ja, also wenn man sich wirklich vielleicht einfach mal auf Skinwalker selber bezieht.
Ja, ne? Ja.
Aber so haben wir das Thema auch noch weiter offen.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt bin ich schon sehr, sehr gespannt, was du uns berichtest.
Dann fange ich mal an. Es war eine laue, neblige Nacht im Sommer 1993, als der Farmer Thomas Green auf seinem Weg nach Hause in einem seltsamen Lichtschein über seinen Feldern bemerkte. Thomas war ein bodenständiger Mann, der sein ganzes Leben in der kleinen Gemeinde von Wiltshire verbracht hatte. Er glaubte nicht an Übernatürliches, doch was er in diesem Abend sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Als er näher kam, sah er, dass sich in seinem Weizenfeld ein riesiges, perfekt symmetrisches Muster gebildet hatte. Die Halme waren nicht gebrochen, sondern sanft gebogen, als hätten sie sich freiwillig hingelegt, um dieses Kunstwerk zu formen. Thomas konnte sich nicht erklären, wie das geschehen war. Er hatte das Feld erst am Morgen besucht, um seinen Weizen zu inspizieren, und da war noch alles in Ordnung gewesen. In den folgenden Nächten wurde Thomas immer wieder von seltsamen Geräuschen geweckt. Es klang, als ob jemand durch seinen Weizen schlich, und manchmal war da ein dumpfes Brummen, doch als er hinausging, fand er niemanden. Stattdessen bemerkte er merkwürdige Lichter, die über den Feldern tanzten, und Schatten, die sich bewegten, obwohl niemand da war. Die Tiere auf seinem Hof verhielten sich ebenfalls seltsam. Die Kühe weigerten sich, auch nur an seinem Weizenfeld vorbeizugehen, um zu ihrer eigentlichen Wiese zu gelangen, und die Hunde bellten nachts unaufhörlich in die Dunkelheit. Thomas beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Er bewaffnete sich mit einer Taschenlampe und einer Kamera und machte sich auf den Weg zu seinem Feld. Als er das Muster erreichte, bemerkte er, dass die Luft ungewöhnlich kalt war. Ein Schauer lief ihm über den Rücken und er hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Plötzlich hörte er wieder ein leises Brummen, das aber immer lauter wurde. Ein grelles Licht erleuchtete den düsteren Nachthimmel und Thomas fühlte sich wie gelähmt. Er konnte sich nicht bewegen und aufgrund des grellen Lichts auch nichts sehen. Vor Angst erstarrt war er auch unfähig zu schreien. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden, eine halbe Minute vielleicht, und das Licht war wieder fort, ebenso das merkwürdige Geräusch. Doch als sich seine Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte er sehen, dass sich ein neues Muster im Weizen geformt hatte. So oder so ähnlich würde man sich wohl die Entstehung eines Kornkreises vorstellen, wenn man keinerlei Ahnung hat, womit man es zu tun hat oder woher diese schönen symmetrisch angelegten Muster kommen. Kornkreise sind eines der faszinierendsten und mysteriösesten Phänomene der modernen Zeit. Diese komplexen Muster, die über Nacht in Getreidefeldern erscheinen, haben seit Jahrzehnten Wissenschaftler, Forscher und Enthusiasten gleichermaßen in ihren Bann gezogen. Während einige Kornkreise in der Tat als menschliche Kunstwerke entlarvt wurden, gibt es viele, deren Ursprung und Entstehung bis heute ungeklärt sind. Die ersten Berichte über Kornkreise stammen aus dem 17. Jahrhundert. Der englische Naturforscher Robert Plot beschrieb in seinem Werk The Natural History of Staffordshire von 1677 kreisförmige Muster in Getreidefeldern, die er auf herabstürzende Luftwirbel zurückführte. Doch erst in den späten 1970er Jahren erlangten Kornkreise weltweite Aufmerksamkeit, als in Südengland vermehrt solche komplexen Muster auftauchten. In den 90er Jahren gaben die Künstler Doug Bauer und Dave Shawley zu, viele der Kornkreise in England selbst geschaffen zu haben. Sie verwendeten einfache Werkzeuge wie Bretter und Seile, um die Muster in die Felder zu drücken. Doch trotz dieser ernüchternden Enthüllungen gibt es weiterhin Kornkreise, deren Entstehung nicht so leicht erklärt werden kann. Vielleicht gehen wir zunächst einmal auf die Unerklärlichkeit dieser Muster ein. Einige Kornkreise weisen nämlich durchaus Merkmale auf, die schwer mit menschlicher Handarbeit zu erklären sind. Viele Kornkreise zeichnen sich durch eine erstaunliche Präzision und Komplexität aus. Die Muster sind oft so perfekt symmetrisch, dass es schwer vorstellbar ist, wie sie ohne moderne Technologie und aus der Luft sichtbare Hilfsmittel erstellt werden konnten. Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass die Pflanzen in einigen Kornkreisen ungewöhnliche Veränderungen aufweisen. So sind die Halme zum Beispiel oft nicht gebrochen, sondern gebogen, als wären sie durch eine plötzliche Hitzeeinwirkung weich geworden. Diese Veränderungen sind schwer mit mechanischen Methoden zu erklären. Dazu haben Wissenschaftler in einigen Kornkreisen Anomalien und Veränderungen in der Bodenstruktur festgestellt. Auch diese Veränderungen deuten auf extrem hohe Temperaturen hin, die kurzfristig auf den Boden eingewirkt haben müssen. Wir sprechen hier von Temperaturen, die nicht einfach schnell mit einem Heißluftföhn erzeugt werden können. Solche Temperaturen können nicht durch Mittel erzeugt werden, die ein Privatmensch zu Hause haben würde. Und nicht nur Anomalien im Boden der Felder wurden entdeckt. In und um einigen Kornkreise wurden elektromagnetische Veränderungen gemessen. Geräte wie Kompasse und Mobiltelefone funktionieren in diesen Bereichen oft nicht mehr richtig. Diese Anomalien sind ein weiteres Rätsel, das die Forscher bis heute vor Herausforderungen stellt. Natürlich ist nicht alles ungeklärt, was Kornkreise betrifft. Wenn so viele Menschen an einem Phänomen forschen, gibt es logischerweise auch einiges an Erklärungsansätzen und Theorien. Diese sind nicht immer wissenschaftlicher Natur, muss man sagen. Es gibt einige Menschen, die ganz klar und ohne jeden Zweifel Aliens für die Entstehung der Kornkreise verantwortlich machen. Tatsächlich sind außerirdische Wesen eine der populärsten Theorien für die Existenz der Kornkreise. Diese Theorie wird durch die Tatsache unterstützt, dass einige Kornkreise in der Nähe von UFO-Sichtungen aufgetaucht sind. Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise, die diese Theorie unterstützen könnten. Stattdessen berufen sich Forscher und Wissenschaftler auf natürliche Phänomene. Denn viele von ihnen glauben, dass Kornkreise durch Naturspektakel wie Tornados oder Plasmawirbel entstehen könnten. Diese Theorien können jedoch die komplexen Muster und die präzise Geometrie vieler Kornkreise nicht vollständig erklären. Denn wie man bekanntlich weiß, lenkt die Natur Wind oder Plasma nicht in symmetrischen Bahnen oder Formen. Die Erklärung, dass einfache Menschen die Kornkreise gemacht haben, trifft eben nur teilweise zu. Wie zuvor schon erwähnt, gibt es durchaus Künstler oder auch Enthusiasten, die sich selbst in der Kunst der Kornkreise versuchen wollen. Wie wir aber nun wissen, kann diese Erkenntnis jedoch nicht alle Kornkreisphänomene erklären, insbesondere diejenigen mit unerklärlichen Pflanzen- oder Bogenveränderungen. Ein Mensch ist grob, und wenn auch die Symmetrie nahezu perfekt sein kann, so sieht man doch schon an umgeknickten Halmen, dass keine feine Technik bei der Kreation angewendet wurde. Es gibt jedoch noch einen weiteren interessanten Erklärungsansatz. Dieser besagt, dass Kornkreise durch geheime militärische Experimente entstehen könnten. Es gibt verschiedene Theorien, die das Militär mit der Entstehung von Mustern in Verbindung bringen. Eine dieser Theorien besagt, dass das Militär möglicherweise geheime Technologien testet, die elektromagnetische Felder oder Mikrowellen verwenden, um die Muster in den Feldern zu erzeugen. Diese Technologien könnten hypothetisch dazu genutzt werden, um Kommunikationssysteme oder Waffensysteme zu testen. Eine andere Theorie vermutet, dass das Militär absichtlich Kornkreise erzeugt, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen oder von anderen geheimen Operationen abzulenken. Diese Theorien sind jedoch sehr spekulativ und es gibt keine konkreten Beweise, die diese Behauptungen irgendwie unterstützen könnten. Nichtsdestotrotz, von irgendwoher kommen diese mysteriösen Muster und Kreise. Vielleicht schauen wir einmal auf ein paar der faszinierendsten und bekanntesten Fälle, bei denen Kornkreise in Feldern entstanden sind. Das Tully Saucer Nest ist ein berühmter Fall eines Kornkreises, der sich im Januar 1966 in der australischen Kleinstadt Tully ereignete. Ein Farmer behauptete, er habe ein UFO über einem Sumpfgebiet gesehen, das dann abhob und wegflog. An der Stelle, wo das UFO gesichtet wurde, entdeckte man eine kreisrunde Fläche mit einem Durchmesser von etwa 9 Metern, auf der das Schilf im Uhrzeigersinn flach am Boden lag. Dieser Vorfall löste eine intensive mediale Berichterstattung aus und führte zu vielen Spekulationen über die möglichen Ursachen, einschließlich außerirdischer Aktivitäten. Der Tully Saucer Nest Vorfall gilt als einer der ersten dokumentierten Fälle von Kornkreisen und hat das Interesse an diesem Phänomen weltweit geweckt. Zwei Kornkreise im Jahr 1991 haben damals ebenfalls internationale Aufmerksamkeit erzeugt. Der Kornkreis von Grasdorf wurde sogar hier im deutschen Niedersachsen gefunden. Hierbei handelte es sich um ein spektakuläres Muster, das im Sommer des Jahres entstanden war. Es war etwa 100 Meter lang und bestand aus mehreren Kreisen und Linien, die ein komplexes geometrisches Design bildeten. Dieser Kornkreis zog zahlreiche Neugierige und Forscher an, die versuchten, das Phänomen zu erklären. Besonders bemerkenswert war, dass in der Nähe des Kornkreises Metallplättchen gefunden wurden, die mit denselben Mustern graviert waren, wie im Feld zu finden. Bis heute bleibt unklar, wie diese Plättchen dorthin gelangten und ob sie in Zusammenhang mit dem Kornkreis stehen. Das zweite berühmte Beispiel der mysteriösen Muster aus 1991 ist der Kornkreis von Barbary Castle in England. Der Barbary Castle Kornkreis ist einer der bekanntesten und komplexesten Kornkreise, die jemals entdeckt wurden. Dieses Muster, das als das Barbary Castle Tetraeder bekannt wurde, bestand aus drei großen Kreisen, die durch gerade Linien verbunden waren und einem kleineren zentralen Kreis. Die Präzision und Komplexität dieses Designs, das sogar fotoblendenartige Muster enthielt, beeindruckten sowohl Forscher als auch Skeptiker. Einige Wissenschaftler untersuchten die Pflanzen und stellten fest, dass hier wohl kaum ein Mensch am Werk gewesen sein konnte, waren die Halme bei diesem Kornkreis doch schließlich gebogen und nicht gebrochen. Doch dies war nicht der einzige Kornkreis in Barbary. 17 Jahre später, im Juni 2008, sollte ein weiterer Kornkreis bei Barbary Castle entdeckt werden. Dieser Kreis stellte dechiffriert die ersten 10 Stellen der mathematischen Konstante Pi dar, wie Forscher und Mathematiker feststellen konnten, und hatte einen Durchmesser von etwa 46 Metern. Auch in jüngster Zeit werden immer noch Kornkreise entdeckt. Jedoch hat das Interesse an dem Thema in den letzten 2 Jahrzehnten stark nachgelassen, weswegen die Entdeckung eines solchen Musters heute wohl kaum noch in die Abendnachrichten einbezogen wird. So wurde zum Beispiel der erste Kornkreis des Jahres 2021 im Mai in einem wunderschönen blühenden Rapsfeld nahe dem Ort Stand in St. Bernard in der englischen Grafschaft Wiltshire entdeckt. Ein absolut perfekter Kreis mit einem symmetrischen, innenliegenden Muster aus Linien und Dreiecken. Es erinnert an ein minimalistisches Mandala. Und erst neulich, in diesem Sommer 2024, wurde in der Nähe des Ammersees in Bayern ein großes, komplexes und präzises Kornkreismuster gefunden. Solche aktuellen Fälle zeigen, dass das Phänomen weiterhin besteht und immer noch viele Fragen aufwirft. Wenn auch einige Menschen behaupten, dass die Mehrheit der entdeckten Kornkreise seit den 2000er Jahren eher durch Menschenhand entstanden sind, begleitet einen doch irgendwie immer der Gedanke, was, wenn es keine Menschen waren? Ein weiterer Anhaltspunkt für die Theorie, dass hier unter anderem auch Außerirdische am Werk sein könnten, ist das einst weltgrößte Radioteleskop von Arecibo auf Puerto Rico. Ein Teleskop? Was hat das jetzt bitte mit Kornkreisen zu tun? Nun, von diesem riesigen Teleskop aus haben Astronomen am 16. November 1974 offiziell eine binär kodierte Botschaft an mögliche außerirdische Wesen gesendet. Die sogenannte Arecibo-Botschaft hatte den rund 25.000 Lichtjahre entfernten Sternhaufen M13 zum Ziel, da man aufgrund der Sterndichte dort eine höhere Chance sah, auf intelligentes Leben im Universum zu stoßen. Heute, 50 Jahre später, hat die Welt jedoch keine Antwort erhalten. Oder vielleicht doch? Im August 2001, 26 Jahre nachdem die Botschaft aus Puerto Rico ins Weltall gesendet wurde, hat man im Getreidefeld unmittelbar neben dem Radioteleskop von Chill Bolton im südenglischen Hampshire einen Kornkreis gefunden. Auf den ersten Blick ein weiteres der vielen Muster, von denen man schon viele in England entdeckt hatte. Doch dieses war anders. Man erkannte, dass es sich bei diesem Kornkreis, oder besser gesagt Kornrechteck, um eine direkte Antwort auf die Arecibo-Botschaft von 1974 handelte. 2 Tage später war ein weiteres Bild im Korn entstanden, fast neben dem ersten. Ein erster Überflug über das Feld offenbarte dann eine Kornkreissensation. Aus dem Feld heraus blickte nicht nur ein überdimensionales, menschenähnliches Gesicht gen Himmel, daneben lag auch eine Art Schriftsiegel. Seit ihrer Entdeckung entzweit diese Doppelformation von Chill Bolton nicht nur Kornkreiskritiker, sondern auch Kornkreisenthusiasten und Forscher gleichermaßen. In einem stimmen allerdings alle Betrachter überein. Das Kornkreis-Schriftsiegel stellt eine komplexe und sinnvolle Antwort auf die Botschaft von 1974 dar. Die Kodierung der ursprünglichen Botschaft und die Dechiffrierung des Schriftsiegel-Kornkreises nun zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Doch im Wesentlichen gibt die Arecibo-Botschaft Auskunft über uns Menschen und die Erde, wenn man in der Lage ist, die Einsen und Nullen entsprechend umzurechnen. Lässt man sich auf dieses Szenario ein, so könnte man umgekehrt die Antwort von Chill Bolton im Korn, also als eine ebensolche kosmische Visitenkarte einer anderen fremden und fernen Zivilisation interpretieren. Es gibt noch unzählige andere Beispiele, Theorien und Erklärungsversuche, über die man reden könnte. Doch wie mit so vielen Dingen ist es auch hier so, dass es den Rahmen sprengt, sobald man tiefer in die Materie eintaucht. Tatsache ist, dass die Entstehung von Kornkreisen die Menschheit bis heute vor teilweise ungelöste Rätsel stellt. Sind es neben Menschen mit Brettern und Seilen, die diese schönen Formen in Felder gravieren, einfach zu erklärende Naturspektakel, die keiner je mitbekommt, weil sie sich nur nachts abzuspielen scheinen? Oder vielleicht doch Aliens, die uns Menschen damit Zeichen und Botschaften geben wollen, die wir oft nicht verstehen? Vielleicht werden wir es nie ganz wissen und sicherlich bleibt die Beantwortung dieses Mysteriums wohl am ehesten dem eigenen Glauben überlassen.
Dankeschön. Also ich finde das Thema Kornkresse ja schon immer, ich fand es schon immer super spannend. Und ja, es ist schon irgendwie in den letzten 20 Jahren in Vergessenheit geraten. Ja, es gab irgendwann mal so einen Boom.
Ja, und das war in den 90ern.
Ja, und dann war es
frühe 2000er.
Ja, und dann war es einfach weg.
Ja.
Ja.
Plötzlich hat sich keiner mehr dafür so richtig interessiert. Ja. Also zumindest nicht in der
im öffentlichen Kontext. Ja.
Genau. Und ja, ich wollte erst was anderes machen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich bin über so einen Text von einem Kornkreis oder so einen Artikel von einem Kornkreis gestolpert und dachte, Moment mal.
Excuse
da waren ja noch Kornkreise. Stimmt. Ja. Und das fand ich auch immer spannend. Und dann habe ich gedacht, mach doch mal Kornkreise.
Ja, ich fand es richtig, richtig spannend jetzt, muss ich sagen.
Also ich auch. Also als ich da eingetaucht bin, muss ich, wie gesagt, es war plötzlich boom, so viel Information und es war so spannend und das Für und das Wider und dass natürlich Menschen das kopieren und zu Kunstobjekten machen.
Ja.
Das ist klar.
Mhm.
Und es gibt so viele schöne Kornkreise, die fotografiert wurden. Ich meine, die bleiben ja nicht ewig. Das ist ja keine Kunst für immer.
Nee, klar.
Spätestens, wenn das Feld gemäht wird, ist vorbei.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, super spannendes Thema. Und ich habe halt jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen, um mit euch drüber zu reden, dir auch ein paar Fotos zu zeigen.
Mhm.
Vielleicht zunächst ganz kurz zu dem Wort Plasmawirbel, denn mir hat das gar nichts gesagt.
Nee.
Ich habe auch nicht so richtig eine Definition von einem Plasmawirbel gefunden. Allerdings ist Plasma ein Teilchengemisch aus Ionen, Elektronen, neutralen Atomen und Molekülen.
Mhm.
Und ich nehme an, dass insofern so eine Art elektromagnetischer Wirbel damit gemeint ist.
Okay. Falls jemand unter unseren Ghosties weiß, was das genau ist, bitte her mit der Erklärung.
Ja.
Falls Katharina jetzt absoluten Stuss geredet hat und das was ganz, ganz anderes ist. Aber
also dann haben ja zuerst die anderen Stuss geredet. Denn die sagen ja, Plasmawirbel sind durchaus vielleicht eine Möglichkeit, wie so ein Kornkreis entstehen kann.
Ja.
Nichtsdestotrotz frage ich mich, wie sollen Wirbelstürmchen, Plasmawirbel
so präzise Muster malen.
Ja? Ich meine, selbst wenn du dir vorstellst, dass wenn wie dieser Mann aus dem Mittelalter quasi überlegt hat, dass das Luftwirbel sind, die runterfallen, also wie so eine Luftmasse, die droppt irgendwie. Ich meine, dann ist es ja nicht so, als hättest du symmetrische Muster. Also dann würde ich mir das eher so vorstellen, als würden die Halme in alle verschiedenen Richtungen gucken.
Ja, und dann wäre es ja wahrscheinlich in meiner Vorstellung jetzt zumindest auch eher richtig so wie platt gedrückt, ne?
Ja.
Richtig auf den Boden, weil der macht ja nicht auf der Hälfte, sag ich mal, Stopp.
Ja.
Ne, da bis die eine schöne Biegung haben. So ein Wirbel-Luftstrom-Ding, das wird ja dann einfach bis nach unten gehen, schätze
Eben.
Ich. Und die dann richtig platt drücken, bis vielleicht zum Abbrechen auch.
Ja.
Wie wenn die Menschen das machen.
Eben. Also ich meine, nicht jeder Halm bricht natürlich direkt. Aber man kann, und das kann ich mir halt schon vorstellen, man kann halt schon einen Unterschied sehen. Ist der jetzt hart umgeknickt worden, liegt der sanft auf dem Boden, auf den anderen Halm auf oder ist er halt wirklich gebrochen? Ne?
Ja.
Und deswegen, das kann man, glaube ich, schon differenzieren.
Ja, ich denke auch.
Um vielleicht auf diesen ersten dokumentierten Kornkreis nochmal zurückzukommen, als ganz kurzen Side-Fact oder auch Fun-Fact, der ist halt auch aus England und stammt aus dem Jahre 1678.
Oh, wow.
Und lustigerweise, ich meine, passt natürlich zu dem Zeitalter, wurde dieser Kornkreis benannt Mowing Devil, also zu Deutsch mähender Teufel. Natürlich
aber
wurde
klingt
das
auch gut.
Klingt cool. Und natürlich wundert es keinen, glaube ich, dass das hier direkt mit dem Teufel in Verbindung gebracht wurde. Keiner kann sich das erklären.
I found another Mowing Devil.
Ne? Ich habe leider kein Bild dazu gefunden. Ich habe eine... Logischerweise gibt es kein Bild dazu im Sinne von Foto.
Die haben kein Foto gemacht.
Aber es gibt tatsächlich, und das werde ich auch posten, es gibt so ein, wie so eine Art alten Artikel darüber oder vielleicht auch eine Schrift. Ups, das war ich, Entschuldigung. Oder vielleicht auch eine Schrift, die ausgehangen wurde und da war halt wie so eine Zeichnung, ist auch eine Zeichnung drauf.
Ah ja.
Wie die sich das vielleicht vorgestellt haben.
Mhm.
So. Wollen wir mal kurz so ein bisschen an diesen Grasdorf-Kornkreis gehen. Diese Metallplättchen haben mich natürlich dann auch interessiert. Und die waren circa 5 Zentimeter im Durchmesser, also wirklich klein.
Ja.
Und man hat die in einem halben Meter vergraben gefunden, in der Nähe von diesem Kornkreis.
Und aber auch interessant, also warum grabe ich denn?
Ja, vielleicht, ne, auch weil man hier wieder Anomalien im Boden gefunden hat. Ne?
Ja, okay.
Und das, vielleicht ist man da ja auch mit einem Metalldetektor
rübergegangen. Ja,
mit einem sehr guten, ich weiß nicht,
wie gut die sind, also wie tief die gehen, ne?
Sensen, wenn da Metall im Boden ist.
Ob das, vor allem wie tief, ne?
Ja. Ich meine, es gibt ja auch andere Techniken, die quasi wie so ein Ultraschall vom Boden machen, wenn du drüber fährst.
Ja.
Ne? Und vielleicht hat man die auch so gefunden.
Ja, okay, gut, ja, klar.
Sie bestanden aus, also 3 Metallplättchen, und es gab eines aus Gold, eines aus Silber und eines aus Bronze.
Aha.
Und alle hatten, wie gesagt, das Muster, es ist eigentlich nicht graviert, es ist mehr draufgestanzt, wie bei so einer Münze. Ne? Und es war also 1:1 dasselbe Muster, aber 100-fach verkleinert.
Ja,
ne? Logisch. Aber ich zeige dir jetzt mal gerade das Bild von diesem Kornkreis. Und ich muss sagen, dieser Kornkreis ist nicht, in meinen Augen, nicht so schön und präzise gemacht, wie zum Beispiel andere.
Ja. Bei dem kam hinterher raus, dass das Menschen gemacht haben, ne? Oder? Habe ich das gerade falsch
gemacht? Nein. Man hat es nicht erklären können,
okay.
diesen Kornkreis.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber da siehst du hier einmal das Bild von dem Kornkreis und daneben eins von den Münzen oder von diesen Plättchen.
Ja.
Und du kannst halt wirklich sehen, wie genau gleich das eigentlich dargestellt ist.
Ne? Ja, so, der sieht tatsächlich irgendwie unsauber aus. Ne?
Ja, ne? Als hätte man sich nicht so viel Mühe mit diesem Muster gegeben oder so.
Ja.
Wenn man das so interpretieren möchte.
Ja, irgendwie sieht der tatsächlich nicht ganz so sauber aus.
Ne? Also du wirst gleich noch 1-2 Bilder von mir jetzt sehen, wo es weitaus schöner, detaillierter, sauberer ist.
Ja.
Mit diesen Kreisen halt.
Mhm.
Und zwar neben dem Kornkreis von Barbary Castle, also diesem Pi-Kornkreis, der natürlich für Mathematiker direkt diese 10 Stellen sagt, also wir könnten, normale Menschen würden sowas niemals sehen.
Mhm.
Und wenn ich dir den jetzt zeige, dann denkst du auch, schön.
Stimmt, ist Pi.
Das ist eine Zahl,
das ist
definitiv.
Pi ist doch irgendwie 3,14. Und
also,
geht irgendwie unendlich weiter, ne?
Ja.
Das ist das
mit Pi,
ne?
Pi hat unendlich viele Nachkommastellen.
Bei sowas denke ich mir auch immer, hat sich das nicht einfach irgendwann jemand ausgedacht?
Weiß also ich nicht. Nee, das wurde bestimmt berechnet. Also
ja, das sind so Sachen, die ich nicht verstehe.
Ja, also wen es interessiert, die ersten 10 Nachkommastellen, es ist 3,14159265. So, ich zeige dir jetzt den Kornkreis und dann sagst du mir mal, ob du das erkennst.
Absolut.
Ne? Sofort, oder?
Ja.
Habe ich auch direkt gesehen, das ist Pi.
Total. Aber ja, er sieht auf jeden Fall irgendwie sauberer und präziser aus, tatsächlich.
Ne? Er sieht halt wirklich präzise gemacht aus, in diesem Fall.
Und ja, aber gut, ich könnte jetzt...
Perfekt rund, also wirklich perfekt rund.
Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man daraus
das
schließen kann, dass es da um Pi geht.
Ja, das entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft oder auch meinem Verständnis.
Ja.
Man hat auch,
dafür ist mein Gehirn nicht ausgelegt.
Ja, man hat auch neben diesem mathematischen Botschaft von Pi, warum auch immer man das sieht, also ich wüsste nicht, warum ein Außerirdischer uns jetzt Pi erklären möchte. Aber man hat auch...
Vor allem, was er damit mitteilen möchte.
Ja, was er damit mitteilen möchte, ne?
Ich habe auch mathematischen Gesetze verstanden. Hier ist Pi. Bitteschön.
Ja, bei uns sieht Pi ja so aus.
Genau.
Es gibt auch tatsächlich, oder es gab auch tatsächlich einen Kornkreis, der den goldenen Schnitt dargestellt hat, der wiederum aus der Kunst kommt.
Ja, okay.
Also der goldene Schnitt, ich hatte es mal vor ganz vielen Jahren in der Schule.
Ja, ich glaube, es klingelt irgendwo bei mir.
Der goldene Schnitt bezeichnet, glaube ich, die perfekten Proportionen eines Körpers.
Mhm.
Und den kann man errechnen.
Okay.
Wenn ich mich jetzt richtig
erinnere. Aber jetzt nicht Körper im Sinne von Menschenkörper, sondern eines Formkörpers, oder?
Nee, ich glaube, es ging um Menschenkörper.
Okay.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher und ich möchte dafür meine Hand auch nicht ins Feuer legen. Bitte sendet keine Hassnachrichten, wenn das jetzt falsch war.
man kann ja mal ganz kurz...
So.
Der goldene Schnitt ist eine besondere Teilung einer Strecke, die in der Mathematik, Kunst und Natur vorkommt.
Ah, seht ihr?
Also jetzt ganz so kurz von... So, gelegentlich auch stetige Teilung einer Strecke ist ihre Zerlegung in zwei Teilstrecken in der Weise, dass sich die längere Teilstrecke zur kürzeren Teilstrecke verhält, wie die Gesamtstrecke zur längeren Teilstrecke. Oh Gott, das ist mir schon zu kompliziert, ne?
Also viel wirklich, zu viel Teilstrecke.
Ja, da kommen auch irgendwelche mathematischen Formeln und...
Das tun wir mal ganz schnell wieder weg.
Ja.
Wir hätten den goldenen Schnitt einfach nicht erkannt, Punkt.
Genau,
so.
Richtig.
Ein schöner Kreis, hätten wir wahrscheinlich gesagt.
Mhm.
Hübsch, ein tolles Mandala. Also man muss tatsächlich fairerweise sagen, dass viele dieser Kreise wie ein Mandala aussehen.
Ja,
die erinnern einfach an ein hübsches Kreismuster.
Ja.
Ne? Aber gut.
Aber ein bisschen vermisse ich ja Mandala ausmalen in der Schule. Ne?
Ja, so ein bisschen. Hm. Manchmal war das einfach schön.
Ja.
Kommen wir jetzt mal zu dieser Arecibo-Botschaft.
Ja.
Denn wie gesagt, natürlich werden wir die jetzt nicht dechiffrieren oder sowas.
Nein.
Aber es gibt... Fotos und es gibt auch eine Gegenüberstellung von der Nachricht, wie sie ausgesehen hätte, wenn man sie jetzt auch bildlich dargestellt hätte.
Also wenn, also die Botschaft,
also unsere Botschaft,
ja,
von
die
der
wir
Menschen
geschickt haben, wenn genau. Die quasi ein Kornkreis gewesen wäre.
Genau. Und dazu gegenübergestellt wurde halt dieser Kornkreis,
ja,
in Chill Bolton.
Die Antwort.
Die Antwort quasi.
Mhm.
Und wenn man das so sieht, könnte man das tatsächlich so interpretieren. Auf dem auf unserer Botschaft nach draußen ist zum Beispiel wie so eine Art Hütte oder Haus zu sehen, ganz unten. Also man muss die, glaube ich, von unten nach oben lesen oder von oben nach unten. Auf jeden Fall ist es längs nach.
Okay.
Ja. Und ich gehe jetzt einfach mal von unten nach oben, denn das macht für mich mehr Sinn. Da sieht man dann wie eine Art Hütte oder Haus, über den ein gebogenes Dach gezeichnet wurde.
Mhm.
Da drüber ist wie so eine Art Menschenkörper, sehr versimpelt, ne, mit Arm und Bein.
Ein Strichmännchen wahrscheinlich.
Ein
so
Strichmännchen
ähnlich, ne?
Ähnlich, genau. Dann gibt es zwei so ovalförmige Kreise, die übereinander stehen, wo ich nicht interpretieren könnte, was das wohl bedeutet.
Ja.
Und dann sind noch zwei Ebenen, die vielleicht darstellen sollen, wie die Bevölkerungsdichte der Erde ist oder so. Ne? Wenn man jetzt also die Botschaft, vermeintlich Botschaft der Außerirdischen an uns daneben stellt, dann sieht man von unten angesehen auch so eine Art, ja, es könnte eine Art Haus sein, es könnte auch eine Art Raumschiff sein mit vielen so Puffsternchen daneben.
Ja.
Darüber eine Art Alien mit großem Kopf und kurzen Armen und kurzen Beinen, auch wieder so komische ovalförmige Muster, Zickzackmuster, und darüber sieht die Botschaft halt auch sehr ähnlich aus.
Okay.
Und ich zeig dir die jetzt mal.
Mhm.
Und du studierst die dir mal kurz. Du siehst auch ganz hier rechts, siehst du das Bild von, also dieses, diesen Kornkreis mit dem Bild des Menschen,
ja,
oder des Gesichts zumindest.
Also das erste,
das linke ist von uns,
ja,
an das Universum,
mhm,
und das rechte ist das, was wir quasi zurückbekommen haben,
ja,
26 Jahre später.
Ja, also spiegelt das schon wieder irgendwie, ne?
Na, also
auf
es
jeden
ist
Fall
zumindest ein Vergleich da, den man stellen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Na?
Ja, und das andere, das sieht, also ja, man kann ein Gesicht erkennen.
Also ich habe sofort ein Gesicht erkannt,
ja,
als ich das gesehen habe.
Aber ich finde, das
hab,
sieht eher, ne, aus als... Also gäbe es keine Augen so richtig, ne? Also einfach nur so leere,
ja, so
Höhlen.
Leere Höhlen. Mhm.
Ja. Ja, aber krass.
Es also ist
richtig, sieht richtig heftig aus.
Ja,
irgendwie.
Es ist halt wirklich wie so ein Hieroglyphensiegel irgendwie,
ja,
ne? Was man vielleicht am ehesten mit Hieroglyphen aus Ägypten,
crazy,
verbinden würde.
Ah, und hier unten, das ist dieses,
ja, also
Zentrum-Dings da.
Genau, ich interpretiere es so ein bisschen als Raumschiff.
Nee, ich,
oder was
ich meinte
du?
Hier,
ach so,
das
da,
ist,
ja,
wo dieses,
das ist das
Teleskop, ne?
Ja, das Radioteleskop.
Crazy.
Also das Radioteleskop aus Puerto Rico, das ist auch heute leider nicht mehr in Gebrauch.
Ah,
das wurde
okay,
zugemacht quasi. Aber es ist super spannend. Ich werde euch auch diese Bilder zur Verfügung stellen, damit ihr das selber auch mal vergleichen könnt. Es ist zumindest sehr spannend zu sehen,
ja,
finde
auf
ich.
Auf jeden Fall.
Vor allem, wenn man das dann, also wenn man, ja klar, diese einen aufgepixelten Bilder, die ja digital erstellt wurden, aber dann daneben einmal dieses wirkliche, echte Korn Bild sieht. Das ist schon spannend. Aber natürlich gibt es auch Fälschungen.
Ja.
Und es gibt halt auch durchaus berühmte Fälscher, die das da gemacht haben. Also wir haben von denen nie gehört, aber berühmt in dieser Kornkreis-Community, ja, sagen wir jetzt mal. Ne?
Also, da wird wahrscheinlich gesagt, ach, das ist ein klassischer XY.
Ja.
Erkenne ich sofort.
Sofort. Yes. Die Handschrift, die Brettschrift.
Die Kornschrift.
Ja, also die ersten beiden sind natürlich die, von denen ich im Text auch schon gesprochen habe. Ja. Doug Bauer und Dave Chorley. Diese Engländer haben halt behauptet, dass sie in den späten 70er Jahren viele der Kornkreise in England selber produziert haben. Einen Beweis dafür konnten sie halt nicht vorbringen. Die haben sie eben nicht gefilmt oder was. Gut, wie willst du das halt
auch beweisen, ne?
Eben. Dann gab es einen Matthew Williams, und er war tatsächlich der einzige Mensch, der jemals wegen der Herstellung eines solchen Kornkreises verhaftet worden ist.
Ach, aber dann wahrscheinlich wegen Sachbeschädigung oder sowas.
Ich nehme es an. Also ich habe da jetzt nicht nachgegoogelt, warum. Also es wie der Urteilsspruch
keinen,
lautete.
Straftatbestand die Kornkreisherstellung.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, ich denke mal. Oder Hausfriedensbruch vielleicht.
Ja, ne? Irgendwie sowas. Ja. Ne? Weil letzten Endes beschädigst du natürlich das Eigentum eines Farmers, der da mit Geldverlust hat.
Ja, oder ist das Landfriedensbruch dann?
Ja, könnte auch sein.
Oder Hausfriedensbruch.
Ja.
Irgendein Friedensbruch auf jeden Fall.
Irgendein Friedensbruch wird es gewesen sein. Er gab auf jeden Fall zu, dass er und auch Freunde von ihm mehrere Kornkreise in England auch gefälscht haben. Und dann gibt es ein Team Satan. Ja. Und diese Gruppe von Kornkreiskünstlern hat also in den 90er Jahren auch viele komplexe Muster erstellt.
Ja.
Und tatsächlich haben die auch recht fortschrittliche Techniken und Werkzeuge benutzt, angeblich, um eben diese Präzision und die Komplexität der Kreise zu erhöhen, weswegen sie auch relativ spät eigentlich aufgeflogen sind.
Ja. Aber ich denke mir dann auch so, wenn man das so als Mensch macht, das sind ja nicht nur so dünne Linien, das sind ja teilweise richtig breite Flächen, die platt gemacht werden, sage ich mal jetzt so plump. Da muss man doch auch sehen, wenn da Menschen dabei durchgelaufen sind.
Ach so, dahin gelaufen sind, meinst du, ins Feld gelaufen sind? Oder?
Ja, ins Feld gelaufen und auch bei dem Prozess, das flach zu machen. Du musst das ja irgendwie vor dir herschieben oder sowas.
Ja.
Ne? Und du trittst dann ja auf die umgeknickten, also dann trittst du die ja platt.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das, wenn es nur einer gewesen ist, dass das durchaus unauffällig aussieht. Mhm. Aber wenn da mehrere sind, also du musst halt, wenn du das selber machst, glaube ich, einfach extrem vorsichtig vorgehen.
Ja. Weil so Weizenfelder, also so Getreidefelder, wo es ja, ich sag mal, klassischerweise drin ist, oder auch Raps, das steht ja, gut, Rapsfelder steht, glaube ich, relativ geordnet in Reihen, wo du durchgehen kannst. Ja,
aber du siehst es auch nicht, wenn die blühen, ist es eine gelbe Masse.
Ja, aber da kannst du dich durch diese, ich glaube, das ist ja nicht einfach irgendwie gepflanzt,
das
ist ja, glaube ich, wie Mais in Reihen gepflanzt, dass du dich in diesen Freiräumen durchwursteln kannst. Aber bei Getreide, das ist ja wirklich einfach nur
gestreut.
Das ist ja eine dichte Fläche.
Ja.
Da würdest du es, glaube ich, echt eigentlich sehen müssen, wenn da jemand bei dieser Herstellung durchwatschelt.
Ja, es ist, also irgendwie werden sie es ja geschafft haben, das zu fälschen. Aber ich habe mich auch gefragt, wie machst du das dann? Vor allem nachts.
Ja.
Nachts ohne groß Licht, ohne dass du Drohnen hast, die du nutzen kannst, um dir die Symmetrie anzugucken. Das finde ich schon beachtlich tatsächlich eigentlich als Künstler, das dann auch so zu schaffen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz,
haben sie es geschafft.
Und es gibt nun mal eben auch diese Kornkreise, die nicht so einfach zu erklären sind. Ne? Ich habe mich mal gefragt, warum und wo diese Kornkreise so auftauchen, beziehungsweise warum sind so viele Kornkreise in England?
Mhm.
Ja, man würde ja meinen,
so wie ganz viele Aliens in Amerika immer sind.
Ja, genau. Ne? Naja, aber offensichtlich ja auch in England, wenn man der Theorie glaubt, dass das Aliens waren.
Ja.
Ne? Nein, aber tatsächlich sind die meisten Kornkreise in England und auch dort in dieser Grafschaft Wiltshire. Die ist halt wirklich bekannt für diese hohe Kornkreisdichte. Und das wiederum führt man aber darauf zurück, dass das historischer Grund ist. Also so historische Stätten wie Stonehenge stehen da zum Beispiel. Und denen sagt man ja natürlich viel Energie nach, ne? Und viel uralte vielleicht Mächte, Kräfte,
aber sowas gibt es ja überall. Ne?
Ja, aber auch
solche Städten.
Ja, klar, aber vielleicht ist da, ne, so wie bei der Skinwalker Ranch.
Haben die einfach eine Vorliebe für England.
Vielleicht sind die Aliens eigentlich Briten.
Ja. Oder können sich mit denen am besten identifizieren.
Wirklich.
Ich
stell mir gerade so einen Außerirdischen in seinem UFO vor und dann mit so einem Tässchen Tee.
Seinen kleinen Sandwiches.
Naja, auf jeden Fall findet man in England tatsächlich seit den 70er Jahren haufenweise von diesen Kornkreisen.
Verrückt.
Hunderte und jährlich werden dort etwa 30 Stück neue entdeckt.
Ja, doch so viele.
Mhm.
Cool.
Auf dem nächsten Platz dieser Skala ist tatsächlich Deutschland.
Oh.
Vor allem die Bundesländer Niedersachsen und Bayern haben hier offensichtlich die Kornkreismagneten. Und in Deutschland werden circa 10 bis 20 Stück neue
gefunden. So viele.
Ja. Und
das
dann,
ist ja 1 bis 2 im Monat.
Ja, ungefähr. Ne? Und wenn man bedenkt, dass ja jetzt erst im Sommer wieder einer am Ammersee entdeckt wurde.
Vor allem,
der war übrigens sehr hübsch.
Ist es ja nur runtergerechnet 1 bis 2 im Monat. Du musst ja einfach gucken, die Zeit ist ja nicht so lang, wo das möglich ist.
Ja. Ja, eben. Ne, das muss man natürlich auch.
Das sind ja nur ein paar Monate, sage ich mal.
Ich sag mal, in den Sommermonaten in der Regel.
Ich sag mal, 6 Monate vielleicht.
Ja. Ja. Ne? Weil im Winter gibt es
bekanntlich kein Korn. 4 bis 6 Monate vielleicht, wo man sowas machen kann.
Also ist es eigentlich mehr. Eigentlich muss es auf 6 Monate, sagen wir
das
mal so.
Das ist ja jetzt einfach nur so laienhaft von mir. In den Raum geworfen.
Ja, es wird nicht wundern, dass die meisten Kornkreise nun mal auch im Sommer entdeckt werden.
Ja, ja, klar.
Frühjahr, Sommer, ne? So.
Ja.
Der nächste Platz ist tatsächlich die Niederlande.
Oh.
Da tauchen die meisten Kornkreise in Nordbrabant auf.
Mhm.
Aber das ist wirklich nur wenig. Also so wenig, dass man wirklich die Kornkreise auch nicht richtig zählt. Es sind nur so ein paar Kornkreise pro Jahr.
Ja.
Und erst dann kommt die USA.
Oh.
Mit ihren Kornkreisen oder mit den Kornkreisen. Und auch da sind es nur spezielle Staaten, die es hauptsächlich betrifft, und zwar Kalifornien, Oregon und Kansas.
Oh.
Und auch hier sind es aber so wenig, dass man gar nicht sich die Mühe gemacht hat, Zahlen zu notieren.
Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja. Natürlich in den Sommermonaten, aber halt wirklich wenig verglichen mit England.
Ja, verrückt.
Ja.
Verrückt.
Das ist schon ganz krass. Und vielleicht, um nochmal auf diesen Hype von damals zurückzugehen, der wurde natürlich in den Anfang 2000er Jahren nochmal von diesem Film Science gekrönt.
Der kam mir eben auch plötzlich wieder in den Sinn und ich dachte, den gab's
genau.
Den hat so einen Film, den man komplett irgendwann vergessen hat.
Ja, und ich hab jetzt auch gesagt, ich will den eigentlich nochmal gucken
jetzt. Ja, ich auch. Ich habe eben schon geguckt, den gibt's auf Disney.
Ja, ich weiß, da habe ich euch auch hier auf notiert. Nur ich bin halt jetzt momentan nicht mehr auf Disney unterwegs, deswegen.
Wenn wir schnell sind, können wir gleich noch gucken.
der Film, um da gerade nur ein paar Fakten zu nennen, der Film ist von 2002 vom Regisseur M. Night Shyamalan und hatte den Mel Gibson in der Hauptrolle sowie Joaquin Phoenix, einen sehr jungen Joaquin Phoenix.
Oh ja.
Ich glaube, der hat damals seinen Sohn gespielt, seinen Ältesten.
Boah, ja, krass.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich habe den Film wirklich quasi nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß, es ging um Kornkreise.
Ja.
Also das ist.
Aber ich könnte auch nicht mehr die Story, also was da passiert ist.
Nee, so per se. Es geht halt in dem Film, ohne euch jetzt zu spoilern, weil man liest das halt auch im Klappentext eines Films.
In der Inhaltsangabe
ist es halt so, da sind Kornkreise und diese Kornkreise deuten letzten Endes auf eine Alien-Invasion hin. Na? Also darum geht's. Und ich nehme an, dass dieser Film einfach auf diesem Hype basiert, der in den 90ern zu Kornkreisen gab.
Das war so der Peak, glaube ich.
Das war der Peak und dann wurde das nochmal ganz groß, das Thema. Und dann ist es irgendwann eingeschlafen.
Ja. Aber ich finde, das spricht aber dann dafür, dass es ja immer noch welche gibt, die auftauchen und es aber einfach quasi keiner mehr mitkriegt.
Ja, es interessiert sich halt einfach.
Nee, aber ich finde, das spricht doch irgendwie vielleicht dafür, dass das nicht unbedingt Fälschungen sind. Also klar, ein paar werden immer noch Fälschungen sein, aber was bringt dir das, eine Fälschung zu machen, wenn es keiner mitkriegt? Ja. Außer der Landwirt und irgendeine Behörde.
Ja, so, genau. Ne? Das denke ich mir
da halt auch. Da hast du ja nichts von.
Nee, eigentlich nicht.
Du bist damit nicht in den, klar, auch du warst ja früher auch im Normalfall erst irgendwann namentlich in den Nachrichten vielleicht.
Natürlich, aber ja.
Du bist ja jetzt nicht mehr in den Nachrichten damit, nicht mal mehr in Social Media, ja, weil es einfach keinen Arsch interessiert mehr. Ja.
Es ist halt so krass, weil du brauchst einfach nur Kornkreise bei Google eingeben, ja, und du kriegst so viele wirklich schöne, ja, Kornkreise. Also ich meine, guck mal, das ist das, was ich jetzt, das sind Kunstwerke.
Oh, wow.
Also selbst
wenn der ist schön da oben mit dem Stern.
Ja, ne? Der, wow, der sieht schon ein bisschen witchy aus auch, ne? Ja. Ein bisschen wicker.
Ach, die sehen richtig toll aus.
Also das ist schon echt, wenn man so denkt.
Ja.
Ne? Und die Präzision, wow, dahinter ist halt oft unfassbar.
Ja,
ne? Guck mal, der sieht heftig aus wie ein richtiges Mandala. Ich glaube, der, ja, ist von Menschenhand gemacht. Das ist
so ein klassischer Mandala.
Ne? Ja. Aber manchmal sind, wow, die Zeichen, boah, halt
das sieht auch cool aus. Das sieht so ein bisschen wie diese Planetenabfolge
das,
aus.
Oder? Ne? Ach so, das.
Ja. Mhm. Ja, dagegen springt der aus Grasfeld oder wie das heißt.
Ich glaube, der ist von Menschenhand gemacht.
Ja, aber dagegen stinkt der eine, dieser aus Grasfeld oder wie, ja, das heißt, echt ab. Wenn, der war jetzt auch gerade noch, Grasdorf, war da jetzt auch gerade noch mal mit in den Bildern. Der, ja, stinkt daneben echt ab.
Ja, der ist nicht schön.
Nee.
Der ist einfach nur grob, sieht, motorisch.
Ja, genau.
Eigentlich. Weil wenn man auch so sieht, hier so dieser Wirbel direkt, ja, daneben, wie hübsch das ist.
Doch, aber der mit dem Alien-Kopf ist bestimmt von Aliens gemacht worden.
Ganz sicher.
Zu sagen, so sehen wir aus.
Ja, hier ist ein Kreis, der ist halt schön gemacht und dann ist da in der Mitte eben wirklich so ein typisch klischeehafter Alien-Kopf drin.
Ja.
Ne? Aber hier ist einer mit einem Skarabäus.
Wahnsinn.
Hier, ja, ist noch einer mit einem Alien-Kopf. Also es ist schon krass, was da aber doch möglich ist, wenn man denkt, dass das Menschen waren, ne?
Ja.
Also.
Wahnsinn. Das ist halt echt irgendwie so eine Kunstform einfach.
Ja. Also die Conclusion ist eigentlich, weiß man nicht, was man glauben kann.
Ja.
Wirklich. Weil
aber ich glaube da irgendwie dran, dass das. Also klar, nicht alle einfach, aber.
Wow.
Wir beobachten euch. Ja. Aber dass vieles einfach so. Also, ja.
Präzise
ist, ne? Ich glaube schon daran, dass manche davon echt, ja, sind. Also echt im Sinne von, die hat irgendwas Übernatürliches,
genau,
gemacht.
Genau, genau. Also es ist schon wirklich krass, was da zwischendurch gemacht wurde. Ob es nun von Menschenhand ist oder auch eine unerklärliche Geschichte dahinter steckt. Es ist einfach trotzdem schön anzusehen. Und es ist halt einfach, ja, unglaublich aufwendig und schön und präzise.
Satisfying.
Satisfying, genau. So, ja, so viel zu meinen Kornkreisen.
Vielen lieben Dank. Ich fand's wirklich grandios.
Dankeschön.
Muss ich sagen. Doch, echt cooles Thema.
Ja, ich fand's auch sehr spannend.
Wir hoffen, ihr auch.
Ja.
Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge.
Machen wir. Noch was Schönes zum Schluss.
Und dann fange ich heute mal wieder mit meiner Empfehlung an. Und ja, da wir ja jetzt so bei alten Filmen waren und meine letzte Empfehlung ja auch schon, sag ich mal, alte Filme beinhaltet hat, möchte ich euch heute noch einen Klassiker empfehlen, den ich letztens geguckt habe. Und zwar Twister.
Nice.
Für alle, die Twister nicht kennen, vielleicht ist er bei einigen wieder jetzt mehr auf dem Schirm, weil jetzt vor kurzem ja ein neuer Teil in die Kinos kam. Ich glaube, der ist Twisters.
Mhm.
Ne? Aber Twister, ich glaube, der ist auch von 96, 95, irgendwie sowas. Irgendwann aus den 90ern. Und da geht's ja um die Jagd nach Tornados, um Tornadojäger. Und da gibt's eigentlich so ein kleines Team, das rivalisiert mit so einem anderen Team, wo die denken, der macht das nur für Geld. Und der eine, der, ja, Team-Captain, nenne ich es jetzt einfach mal so blöd, der Bill, der ist eigentlich ausgestiegen, möchte ein ruhiges Leben jetzt führen, weil das ist natürlich auch ein relativ gefährlicher Job, so,
mhm,
Tornados nachzujagen und zu erforschen. Und der war mit der Joe heißt sie, glaube ich,
verheiratet, möchte aber die Scheidungspapiere jetzt unterzeichnet haben, geht dann nochmal hin, hat auch seine neue Perle im Schlepptau.
Die ich immer doof fand.
Boah, ja, also sie kreischt halt immer ganz fürchterlich. Und ja, die Jo will das aber halt irgendwie, die windet sich immer so ein bisschen drumherum, das zu unterschreiben. Und dann geht halt irgendwie, ja, eine neue Tornado-Warnung ein, der kommt mit. Und
dann geht die Tour los.
Dann geht die Tour los, weil sie auch jetzt ein ja, Forschungsding produzieren konnten, was er entwickelt hat. Und er ist dann natürlich wieder voll im Game. Und ja, es geht halt letztlich darum, dass sie dann quasi die größte Tornado-Kategorie bekommen, die es gibt, ein F5. Und ja,
so.
Ich habe den Film immer geliebt. Ich finde ihn auch nach wie vor richtig toll.
Ich auch.
Und den neuen habe ich leider noch nicht geguckt, aber Katharina, und du warst, glaube ich, ganz begeistert.
Ja, ne? Den habe ich tatsächlich auf meiner Empfehlungsliste stehen. Dann werde ich, glaube ich, das andersrum machen und werde dann diesen Film gleich empfehlen, anstatt einem anderen.
Ja, das passt dann ja ganz gut. Und ja, deswegen, also ich habe ihn auf Amazon Prime geguckt. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch im Abo enthalten ist. Na, aber zur Not guckt ihr bei, wer streamt ist und schaut dann, wer es kostenlos im Stream mit angeboten hat. Ja, Twister aus den 90ern.
96 übrigens.
Ja. Hatte ich recht, ja, 96.
Ja, also dann greife ich hier einfach mal auf. Wir waren neulich im Kino, haben uns Twisters angeguckt, mein Mann und ich. Und ich war, also ich hatte nicht allzu hohe Erwartungen, muss ich ehrlich sagen. Aber der Film hat mich positiv überrascht. Die haben, es ist auch nicht, es ist keine Weiterführung, es ist auch kein Sequel oder sonst irgendwas. Man kann das mehr als so eine Art Spin-off sehen,
ah, ja,
von dem originalen Twisters. Es gibt ein paar Easter Eggs zum ersten Twisters, wie zum Beispiel Dorothy, ne? Mhm. Und das ist halt schon ziemlich cool. Die haben aber mit den Personen aus dem ersten Film auch gar nichts zu tun.
Ja.
Es gibt halt einfach so Easter Eggs. Man weiß auch nicht, woher die jetzt Dorothy haben oder so.
Mhm. Also Dorothy, nur kurz zur Erklärung, das ist dieses Forschungsding, ja, was ich erwähnt habe, was der Bill entwickelt hat.
Genau.
Was du in den Tornado quasi vorher platzierst und der lässt dann so
Sensoren frei.
Ja, Sensorenkügelchen frei, die im Tornado mit umherwirbeln.
Genau, genau. Und diese Dorothy haben die halt auch, die haben die aber verbessert und für neuere Entwicklungen quasi aufgerüstet. Naja, aber der Film ist auf jeden Fall super. Es geht letztendlich auch wieder um Tornados. Wer hätte das gedacht?
Komisch.
Aber hier sind die Felder eigentlich umgekehrt. Also sie ist ausgestiegen sie hat schon ganz früh Tornados gejagt mit Freunden für ein Studien, wie sagt man das?
Projekt,
genau. Und da sind aber viele ihrer Freunde gestorben und deswegen hat sie ein Trauma und ist ausgestiegen und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und durch einen Zufall und durch einen alten Freund, der eben auch überlebt hat damals, kommt sie wieder dazu, nochmal mitzumachen quasi, weil er ihre Hilfe erbittet. Und hier sind jetzt irgendwie die Rollen vertauscht, denn es scheint dann so, als wäre sie in diesem poschen Team, was im ersten Teil ist und so die Bösen darstellt, die Antagonisten. Und das eigentlich coole Team, wo du sofort an den ersten Twister denken musst, ist halt quasi eher nur so ein Zeitding, bis sich das natürlich turnt.
Ja.
Es ist sehr cool. Also man kann den Film wirklich gucken. Er läuft halt momentan einfach noch in den Kinos. Deswegen gibt es keine legalen Streaming-Möglichkeiten für diesen Film. Aber natürlich seid ihr nicht davon abgehalten, euch mal im Internet schlau zu machen, wenn ihr diese grauen Streaming-Portale sucht.
Ja. Was ich noch zu Twister sagen wollte, die Besetzung finde ich halt auch echt cool. Ne? Also manche kennen vielleicht Helen Hunt. Ich glaube,
in
letzter Zeit, weiß ich nicht, ob die viel gemacht hat. Aber da ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz, ganz junger Philip Seymour Hoffman in dem Film.
Ja, stimmt.
Ne?
Ein also, super, super junger.
Ja, aber auch ein grandioser Schauspieler. Also da sind echt ein paar coole Leute mit drin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da jetzt...
Twisters hat relativ neue
Underdogs.
Schauspieler. Underdogs, ja wirklich.
Ja,
ne? Also
ja, cool.
Gibt vielen neuen Schauspielern die Chance,
ja,
cool, sich
zu beweisen.
Zu beweisen, genau.
Etablieren.
Also, cool. Wenn ihr euch Twisters angeguckt habt, geht doch ins Kino und schaut Twisters. Und ansonsten schaut doch mal im Internet.
Das haben wir nicht empfohlen.
Das haben wir nicht empfohlen.
Ja, möchtest du deine Frage direkt noch stellen?
Ja, ich stelle meine Frage direkt hinterher. Und zwar möchte ich von dir wissen, bist du, wenn es um Urlaub geht, bist du die Organisatorin oder ja. lässt du es auf dich zukommen?
Nein. Also,
oder wie läuft
ich
es?
Ich bin die, die alles, also ich plane jetzt nicht jeden Tag durch, den ich im Urlaub bin.
Mhm.
Aber ich bin jetzt schon so die Unterkünfte sucht, die Flüge bucht, also wenn geflogen wird. Und generell so ein paar Sachen raussucht, was man vielleicht machen kann. Und Daniel ist, oder jemand anderes, ist einfach derjenige, der irgendwann ankommt und hofft, dass alles gut geht, so in etwa.
Ja, das bin ich.
Ja.
Ich bin die, die einfach mitkommt.
Die einfach auftaucht.
Also tatsächlich ist das auch bei uns so, bei Micha und mir. Micha sucht und liebt es, da zu organisieren und Orte rauszusuchen, die man besuchen kann und eben die Unterkünfte und. Und ich freue mich einfach, dass ich es nicht machen muss und einfach auftauchen kann und den ganzen Plan quasi genieße.
Ja.
Also
ja,
wir haben das auch nicht jeden Tag fest durchgeplant. Das
ja,
wäre
ja.
auch kein Urlaub in meinen Augen.
Nee.
Aber er hat dann durchaus so eine Liste mit Orten, die wir sehen wollen.
Mhm. Wir.
Nein, also er guckt schon wirklich,
ja, ja.
dass auch beide Interessen hier
ja.
bedient werden. Ne? Wobei die sich nicht viel voneinander unterscheiden.
Ja.
Aber
ja.
Ich tauche einfach auf und ich freue mich dann immer, dass ich einfach auftauchen muss.
Ach, würde ich auch gerne mal machen. So.
Nee, vielleicht ja nächstes Jahr mit Disneyland oder so.
Vielleicht. Ja, meine Frage ist, hast du bei manchen Gegenständen auch Probleme, die zu benutzen, einfach aufgrund der Optik der Gegenstände?
Wie darf ich diese Frage jetzt verstehen?
Also so eine innere Sträubung, das zu benutzen, weil der Löffel nicht ästhetisch aussieht.
Oh mein Gott,
oder
ja.
das Handtuch hässliche Farben hat und aussieht, als käme es aus den 60ern.
Oh mein Gott, voll. Ich habe neulich einen Teelöffel weggeschmissen, weil ich diesen Teelöffel nicht bei mir haben wollte.
Ja.
Aus Gründen, die ich hier jetzt nicht nennen kann, aber die ich dir gleich durchaus erzählen werde.
Ja.
Ich habe ihn weggeschmissen. Ich habe es versucht und ich habe diesem Löffel eine Chance gegeben.
Dabei
also ich konnte es nicht. Ich war erleichtert, als der Müll war.
Ja, ich habe das echt auch festgestellt, so an der Arbeit oder so. Und da gibt es fast echt nur unästhetisches Besteck. Und ich muss echt schon immer suchen für das, was so einigermaßen okay ist, für mich zu benutzen, ohne dass ich so eine innerliche Sträubung habe.
Wie dumm das eigentlich ist.
Eigentlich schon, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Ich
also,
auch nicht.
Ich kann nicht einfach irgendeinen Löffel nehmen, um damit mein Frühstück zu essen. Nee.
Das
manches
ist,
sieht halt so komisch aus, dass ich das nicht, dass ich kann das nicht.
Ja, das ist total dumm eigentlich. Auch
ja.
so, ich habe auch Handtücher, die ich nicht gerne
ja.
benutze, obwohl.
Oder ne? ich gucke auch immer, so wenn ich zum Beispiel in Hilden im Büro bin, die haben viele verschiedene Tassen, da gucke ich auch immer, ich kann manche Tassen einfach nicht
das
benutzen.
Stimmt. Bei Tassen aus dem Büro bin ich eh raus. Ich habe
ja.
immer meine eigene dabei.
Ja, hatte ich früher ja auch, die jetzt da sind, weil ich traue den Leuten nicht so. Nein,
ja, aber ich habe
bei
mir auch
tatsächlich,
am Platz,
als ich
ne?
bei
also.
Waltec damals noch gearbeitet habe, meine Tasse war irgendwann plötzlich weg. Irgendjemand, die war
ein
halt
Tassendieb.
In der, die war in der Spülmaschine und am nächsten Tag, die, dann klar, wurde ausgeräumt, wurde oben in den Schrank gestellt und irgendjemand hat die dann genommen.
Ja.
Ne? Und ich habe die ewig nicht wiederbekommen, ne? bis ich die irgendwann, ich bin durchs Büro gelaufen, habe geguckt, ob die jemand noch auf dem Schreibtisch stehen hat oder so.
Mhm.
Und seitdem hatte ich die dann nur noch per Hand gespült.
Ja, mache ich
und,
mit meiner Tasse auch. Ich traue den
ja.
Leuten nicht.
Und jetzt aber die Tassen, die hauptsächlich in dem Büro sind, wo ich hauptsächlich bin, die sind okay zum Benutzen. Ja, aber
die
ja.
sind auch meistens viel zu klein, muss man dazu sagen.
Ja, bei uns für die Maschine, das ist irgendwie darauf ausgelegt, ich weiß nicht. Ist aber jetzt auch keine Wahnsinns. Also ist schon so ein Automatending, aber halt so ein Büroautomaten, also jetzt ja, nicht so ein Hit. Aber ja.
Ja.
Okay, aber da sind wir einer Meinung.
Cool,
schön.
Boah, da bin ich gespannt, was wir für Antworten von den Ghosties bekommen.
Ja, ich glaube, das wird so ein Mix sein.
Krass.
Ja, aber damit sind wir am Ende der Folge.
Ja, jetzt haben wir es geschafft.
Nach anderthalb Stunden.
Naja, ist eine 105. Folge.
Ja, das
also
stimmt. Die
eine 5er Folge, die dürfen länger sein. Ne?
Ja, ja.
Danke, dass ihr so lange bei uns wart und mitgehört habt. Für alle, die jetzt schon weg sind,
ja,
schade drum.
Ja, wenn ihr das hört, ich werde dann gerade meinen Urlaub genießen.
Stimmt, die haben Rest deinem Urlaub.
Obwohl, ich glaube, das ist dann bin ich schon fast wieder da. Aber
trotzdem noch Urlaub.
Aber trotzdem, ja. Ja, und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.
Das Grundstück liegt auf Land, das traditionell vom Ute-Stamm bewohnt wurde, aber die Legende der Stinwalker. Terry Griff. Als sie sich darauf zubewegten, merkten sie, dass sich dieses geräuschlos. Dieses? Diese? Nicht dieses. Einmal hörte Terry eine laute. Kreisterhafte. Als er die Stelle untersuchte, sah er einen ovalen Abdruck mit einem Durchmesser von etwa 15 cm, der in der Schneeoberfläche. Flasche. Das Team untersuchte ihn mit Wärmebildkameras, Als die Skinwalker Ranch schließlich den neuen Besitzer wechselte. Brandon Fugel, umgeben von einem Team aus Experten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, sucht Fugel sucht er nach Antworten für die UFOs.
Auf jeden Fall.
Oh. Es gibt auch Behauptungen, dass das Pentagon an... Pentagon? Pentagon. Oi. Jinx.
Da gongt es immer zum Feierabend.
Und wird von der Unidentified Aerial Phenomenon. Mann, Taskforce.
Plötzlich hörte er wieder ein leises Brummen, das aber immer lauter wurde. Schon wieder plötzlich? Nee. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden. Eine halbe Minute.
Ich musste ja gerade eben, wo du meintest, er hörte stetig ein lautes Brummen, was immer lauter wurde, wollte ich auch gerade sagen, ja, das fühle ich aber gerade irgendwie.
Ja, ich auch. Das Ganze dauerte nur wenige
Sekunden.
Ich bin halt besser in Englisch, weißt du?
Ja, natürlich.
Doch als es sich seine Augen wieder an die Dunkelheit
gewöhnten.
Doch als sich seine dunklen... Scheiße.
Nein!
Womit man es zu tun hat oder woher diese schönen In den 90er Jahren gab... Mann! Solche Temperaturen können nicht durch Mittel erzeugt werden, die ein Privatmensch zu Hause haben würde. Ein Mensch ist grob und wenn auch die Symmetrie sehr gut sein kann, so sieht man doch. Es gibt jedoch noch eine weitere interessante. Jetzt hast du es gejinxt.
Ja, Entschuldigung.
Dieses Muster, das als Barbary Castle Tetrahedron.
Ich weiß nicht, was das heißt.
Ein Tetra-Pack.
Ein Zeichen des Tetra-Pack.
Dieses Muster, das als Barbary Castle Tetraeder. Warum ist das denn so schwer? Warum mache ich ein R vor das E? Es steht da ja nicht. Tetraeder.
Weiß ich nicht.
Barbary Castle Tetraeder.
Ja.
Barbary Castle Tetraeder. Tetrahedron. Kann ich schon. Das ist echt ein schwieriges Wort.
Ja.
Tetraeder. Es erinnert an ein minimalistisches Mandala. Ist das einst weltweit größte das steht da gar nicht.
Tetrapack. Weltgrößte Tetrapack.
Es steht auch nicht.
Welches zu Tetrahedron
digitalisiert.
Nein.
Die sogenannte Arecibo-Botschaft hatte den rund Doch, ist richtig, stand da.
Okay,
gut. Im August 2001, 26 Jahre nachdem die Botschaft aus Puerto Rico ins Weltall gezogen ist.
Gezogen wurde.
Da steht gesendet wurde.
Wurde aus dem Weltall gezogen.
Die Außerirdischen zu finden. Man erkannte, dass es sich bei diesem Kornkreis, oder besser gesagt Kornrechteck, um ein
Rechteck handelte. In Form eines Tetrapacks.
Rechteck, die geht hier zu Kornrechteck.
Oh Gott, ey.
Oder vielleicht Kornkreis digitiert zu Kornrechteck.
Ja, das wäre wahrscheinlich.
Das wäre vielleicht sinniger gewesen.
Ja.